herzlich willkommen auf dem Innenhof unseres kleinen Studio-Komplexes und herzlich willkommen zur Folge 916 des Sneakpods. Bevor wir jetzt gleich hier überall rausfliegen, besprechen wir für euch den Film One of Them Days. Mit mir hier als der Ex-Freund mit besonderen Vorzügen heute Abend, Robert Krüger.
Diese Hose ist so eng.
Stefan versucht noch, seine Asbest-Jordans zu verkaufen und ist hier auch dabei.
Guten Abend. Ich wollte es doch nicht zu explizit machen, aber als die Szene war, dachte ich so, ich weiß, wie ich den Bob vorstelle.
Sehr schön. Ja, diese Szene war... Okay, ja.
Ja.
Da waren so einige so Szenen in diesem Film, die so ein bisschen weird waren. Aber gut, lass uns vorne anfangen.
Ja, ja.
Bevor wir zu der Szene mit der Unterhose kommen. One of Them Days, ein Film von Lawrence Lamont. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber du hast den vorgeschlagen. Deshalb muss ich das eigentlich gar nicht aussprechen, denn du musst das zusammenfassen. Also, worum ging's?
Naja, zusammenfassen ja, aber aussprechen hier... Ich würde jetzt auch die Hauptprotagonistin als Droix vorstellen.
Drew,
genau. Aber ganz seltsam geschrieben. Und da ich ja immer mit Untertiteln gucke, die ersten paar Mal so, warte mal, da steht was ganz anderes. Ach, okay, das ist wahrscheinlich so ein, die Amerikaner sprechen es mal wieder ganz anders aus, als sie es hinschreiben wollen. Okay, also, wir haben zwei Frauen, Drew und Alicia. So eine hieß sie doch, gell, oder?
Ja. Bestimmt.
Genau.
Ich hab's gerade nicht vor mir, aber ja.
Die irgendwie zusammen wohnen und sich eine Wohnung teilen, ich weiß, in L.A., gell, Mundi.
Und meine, ja.
Besagter Freund aus der Vorstellungsrunde wohnt da in Anführungsstrichen auch mit und er soll jedenfalls die Miete an den Besitzer, der, ich sag mal, ein Interesse an Gentrifizierung hat, vorbeibringen, aber stattdessen investiert er das Geld irgendwie woanders und ja, es wird auf jeden Fall ganz viel zurückkommen und naja, sie haben dann bis 18 Uhr Zeit, $1,500 aufzutreiben oder sie fliegen halt raus und man sieht in einer Szene sehr schön, was mit jemandem passiert, der rausfliegt, der ist nämlich irgendwie, nachdem er 2 Stunden nicht bezahlt hat, waren die ganzen Sachen auf der Straße. Und,
das ist voll der gute Umzugsservice. Du musst nicht mal deine Wohnung selbst ausräumen. Das macht der Vermieter für dich.
Genau,
das
ist einfach
ganz praktisch.
Einen Monat nicht bezahlen und dann musst du aber die neue Wohnung parat haben, sonst wird's kritisch.
Vor allen Dingen in so, sagen wir mal jetzt einer Gegend, wo Kriminalität durchaus auch am Tagesordnung ist, so stehen deine ganzen Sachen auf der Straße. So wie findest du jetzt eine Wohnung und bewachst gleichzeitig alle deine Dinge? Ist nicht so cool.
Könnte ein bisschen schwierig sein, genau. Und dann sehen wir halt davon ausgehend so ein Eintagestrip, wo sie versuchen, das Geld aufzutreiben und bei Blutbanken, Krediteien mit allen möglichen Leuten zusammenarbeiten oder doch nicht. Und viel Chaos verbreiten.
Kreditei-Szene mit dieser Frau.
Das ist, pff. Credit Score. Mhm. Ja, genau. Das ist so. Das
ja, und was man dazu sagen muss, also die scheitern so vor sich hin. Also es wird eigentlich immer schlimmer.
Ja,
Die haben immer ganz...
Wie es in so einer Komödie so ist, also folgt schon sehr den Regeln, finde ich.
Ja, ich musste so ein paar Mal an Falling Down denken.
Ja.
Wo die Michael Douglas-Figur, ich weiß gerade nicht mehr, wie der damals hieß, ist auch irrelevant, auch so eigentlich ganz unschuldig anfängt, steht halt nur im Stau und dann eskaliert es so immer weiter.
Und ja, hier genau, fängt aber da tickt er halt aus, hier passiert es denen quasi von außen noch mehr.
Genau.
Aber genau. Ja. Die Ideen, die sie haben, werden halt auch immer absurder. Wie $1,500 auf treiben und dann für $60 Blutspenden gehen. Nie.
Ja gut, aber auch diese Szene, ja.
Wie die sich hintenrum auflöst.
Und das ist so auch einer meiner Kritikpunkte mit dem Film. Die eine Figur, jetzt weiß ich gerade nicht welche, die Alyssa-Figur, das hat mich an dem Film so ein bisschen genervt. Die ist ja eigentlich an allem schuld.
Ja.
So, die, die hat das Geld, die soll das Geld dem Vermieter geben und gibt es stattdessen ihrem absolut komplett nichtsnutzigen Freund, der ist natürlich veruntreut und behauptet aber immer, sie hätte es dem Vermieter gegeben, so. Ja, hat sie halt nicht. Mhm. Und dann das mit der Blutbank, die eine spendet irgendwie ihr gesamtes Blut mehr oder minder und ist eine ausgetrocknete Hülle, die in der Ecke liegt. Und die andere fängt da irgend so einen Bitchfight an und danach ist das ganze Blut, also ich will jetzt nicht alles spoilern, aber es ist dann jedenfalls, gibt's kein Geld. Und so die, weißt du, sie ist die beste Freundin, aber gleichzeitig verkackt sie halt eins nach dem anderen. Und
also sie macht's halt immer schlimmer.
Ja, genau. Sie macht's immer schlimmer und ja, sie ist auch manchmal irgendwie so ein bisschen supportive und so, das will ich ihr gar nicht absprechen, aber in den entscheidenden Momenten, wenn es irgendwie darum geht, dass es jetzt mal hier vorankommt, ist sie halt immer die, die es schlimmer macht. Mhm. Und da, ich verstehe, dass das zur Konstruktion des Films gehört, aber ich konnte da ganz schlecht mit umgehen. Wenn man so dazu guckt, man leidet ja schon mit der Situation und natürlich, sie stecken da auch beide gemeinsam drin. Aber es ist halt ganz klar, wer von den beiden sich die ganze Zeit den Arsch aufreißt und irgendwie so ein bisschen versucht, das zu organisieren und wer von den beiden die Misere immer und immer wieder verschuldet am Anfang oder halt schlimmer macht und da keine Verantwortung für übernimmt. Und ach, das hat mich so aufgeregt.
Ja, ich fand's ein bisschen lazy irgendwie. So, eigentlich habt ihr das gelöst und ihr habt auch abgesprochen und dann lasst ihr sie einfach was machen, was es kaputt macht. Und ein, zwei Mal, ja, okay, passt zu der Rolle, aber irgendwann ist es halt so, ach ja, jetzt denkt euch doch mal was Neues aus, wie da vielleicht noch mal was im Weg liegen könnte, was schief gehen könnte. Das fand ich so ein bisschen faul geschrieben.
Ja.
Aber sonst, ich musste echt viel lachen. Und es passiert mir nicht oft, dass ich alleine hier unten sitze, so einen Film schaue und mich regelmäßig kaputt lache.
Es war halt auch ganz nice gemacht. Es gibt ja diese eine Nebenfigur namens Lucky, die sie da bei diesem Kredithai kennenlernen, der dann halt immer wieder auftaucht und wie so ein Kommentator für den Film oder für die
spricht so ein bisschen aus dem Off, gell?
Ja, das ist ganz toll gemacht. Also der Film hat viele super Ideen, aber diese Grundkonstruktion und die Art, wie die eine, wahrscheinlich, dass die eine das auch nicht ernst nimmt. Nicht nur, dass sie es dauernd schlimmer macht, sondern dass sie auch irgendwie nicht in der Lage ist, den Ernst der Lage, dass sie einfach in 6 Stunden obdachlos sind und sie immer noch irgendwie das alles so witzig und cool und irgendwas nimmt. Und ja, das
sorgt ja auch nicht mal für 13 nachdenken, also gerade diese Szene da vor dem Haus, wo sie das Vorstellungsgespräch hat oder so.
Ja.
Also Wie leicht willst du das denn noch kaputt machen?
Ja, genau. Und das konnte ich irgendwie dem Skript oder dieser Figur oder wem auch immer nicht so richtig verzeihen, dass das so auf so eine, das hat mich so aufgeregt irgendwie. Aber gleichzeitig, genau wie du sagst, ist der Film voller wahnsinnig lustiger Ideen. Und auch diese Sache mit der Decke, die von dem Haus immer, wenn man irgendwo eine Tür schlägt, fällt irgendwas runter. Und wie das dann noch später zum Tragen kommt sozusagen.
Super überraschend, so, sie legen es vorne hin, sie zeigen es mir deutlich.
Genau, und aber du vergisst es bis zu dem Punkt wieder.
Wir haben jetzt in letzter Zeit ein paar Mal irgendwie in der Besprechung gesagt so, oh, das hat sich aber von ganz vorne hin telegrafiert.
Ja.
Und hier, als das passiert ist, ich konnte nicht mehr.
Ja.
Wo kam jetzt das her plötzlich? Genau. So gut.
Du hast dann aber auch keine Fragen, wie das jetzt passiert ist, weil du hast es ja mehrfach erklärt bekommen.
Sie haben es mir erklärt und
zu dem Zeitpunkt schon so alt und also ist es schon so weit weg in dem Film, so lange nicht mehr da gewesen, dass ich es auch nicht mehr hab kommen sehen.
Ja.
So gut gemacht. Ja, und dann halt wahnsinnig viele lustige Ideen mit diesem Dieb, der immer das Essen bei diesem Cookie-Laden wegklaut und so. Es sind so sinnlose kleine Ideen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man den noch ein zweites Mal guckt und noch mehr in den Hintergrund guckt,
ja,
da ist bestimmt noch mehr zu entdecken und noch mehr zu sehen und so. Das ist schon, ja. Also hatte ich sehr viel Spaß mit.
Dass dir mal eine Komödie so richtig gefällt, ist ja auch.
Ja, ja.
Das flasht mich ja. Und mir wahrscheinlich am Ende jetzt für weniger Punkte gefällt als dir, weil sie mich so zwischendrin auf so einer anderen Ebene so aufgeregt hat.
Ja, ich sehe da Gefahr.
Ja,
das ist nee, ja, ich das bin da. sehr hooked. Also das, ich habe wirklich, wirklich viel Spaß bei.
Ja, ziemlich nahezu all black cast, würde ich sagen, oder? Fast. Ah, nee, die eine Nachbarin, die neu einzieht. Übrigens die Tochter von Ron Howard. Wie heißt sie? Maud Howard, glaube ich. Spielt die. Egal. Nee, Quatsch, nicht Howard. Apatow. Judd Apatow. Ich hab's verwechselt, ja. Von Judd Apatow, die Tochter. Maud Apatow, genau. Okay. Da kam ich jetzt auf Howard. Egal, der hat auch eine Tochter, die spielt auch Fernsehen, aber die meinte ich nicht.
Ja, und dann gab's noch irgendwie in der, bei diesem Kreditinstitut.
Ja, okay, so Nebenrollen. So, aber das war, ja.
Genau, aber
das
sonst.
War ja auch alles neben. Ich meine jetzt der Hauptcast, so ist alles. Alles schwarze People of Color Actors und ich kannte da jetzt niemanden, aber die haben das alle extrem solide gemacht. Also sie haben
ja auf jeden Fall
das mich aufregen haben sie alle sehr solide hingekriegt. Man hat da jedem abgekauft, das was er tut. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht sind die alle bekannt oder ich kannte da jetzt niemanden. Keke Palmer und SZA.
Alicia,
sprich mal die so aus. Alicia.
SZA hat das Filmdebüt, die hat nichts.
Ah, okay. Ist die vorher Musik, Lucky oder?
Hat schon bei Norbit mitgespielt.
Ach hey, Norbit.
Norbit ist schon ein bisschen näher.
Hatte ich zum Glück vergessen, jetzt kommst du damit wieder um die Ecke. Oh Gott.
Ja.
Hab ich das nicht auch mal in der Sneak gehabt? Norbit? Das ist doch, wo irgendeiner ein Fatsuit anhat, oder? Verwechsel ich irgendwas?
Ich glaube auch, ja.
Ja.
2007, was weißt du nicht, was 2007 war? Weil der Sneak wurde noch 15 Minuten lang. So viel brauchen wir manchmal für die Droge der Wahl.
Da waren wir gepodcastet, bevor Podcasten richtig erfunden war. Tja, okay. Nee, also, was will ich jetzt noch über den Film sagen? Ich habe mich geärgert an vielen Stellen über so, ja, über die Figuren und wie sie handeln einfach und ein Stück weit über das Skript, warum es so dumm Sachen schreibt.
Mhm.
Und also über die Figur, die über diese Alyssa, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Alyssa, mhm. Die, dass die das immer verkackt und vor allen Dingen dann aber auch über Drew, dass sie sich zwar so ein bisschen darüber aufregt, aber ja, das nicht richtig benennt, nicht richtig anspricht, die nicht mal irgendwie schüttelt und sagt, hör jetzt mal eine Scheiße auf, hör mir mal zu, wir haben hier ein echtes Problem, jetzt mach mal auf. So, weißt du, so dieses, dass es dann immer so weiter vor sich hin unausgesprochen bleibt, dass es ein echtes, ernstes Problem ist. Und der Film dann immer dieser nutzlose Freund, dem man eigentlich auch bei erster Gelegenheit schon hätte beim Stock verhauen müssen. So, dass das einfach, dass der weiter durch diesen Film marodieren und alles kaputt machen darf.
So gut.
Ja. Und natürlich, das ist so die Basis und ohne das funktioniert es nicht. Aber es hätte mir irgendwie, glaube ich, mehr Freude gemacht, wenn es nicht so, wenn die Probleme nicht aus ihnen selber so raus entstanden wären. So, dass ich quasi mit den Leuten mitfiebern muss, die es selber dahin verkackt haben. Und immer weiter hin verkacken. Und vor allen Dingen diese eine, die für die ich ja auch sein soll, die aber gleichzeitig die Schuldige an der Scheiße ist und immer weiter wird. So, da kam ich nicht mit drauf klar. Vielleicht ist das auch ein Ich-Problem. Wahrscheinlich sogar ziemlich sicher ist das ein Ich-Problem. Aber ja. Ich war halt irgendwie so auf Drews Seite und musste aber irgendwie auch auf Alyssas Seite sein. Und Alyssa fand ich aber irgendwie anstrengend. Und es hat mir, ich fand es irgendwie gemein, wie Drew da immer weiter reingezogen wird. Die doch eigentlich gar nicht so viel dafür konnte.
Mich hat's nicht so geärgert.
Nee, aber auf der anderen Seite auf der Habenseite des Films sind die Gags natürlich einfach wahnsinnig gut. Also allen voran diese Blutspende-Szene, die toppt, glaube ich, alles.
Die ist schon hart, ja.
Die ist schon extrem hart. Und diese Szene mit dem Kredithai, mit Lucky außen vorm Fenster und dieser Frau, die den Kredit vergeben will. Also das sind so die zwei Top-Szenen. Da sind noch viele kleine drin, aber die zwei, die stehlen wirklich den Film.
Ja, ja. Kann man gut gucken.
Na gut.
Wenn man eine angenehme Buddy-Komödie gucken möchte, 2026 hat er was für dich. Oder 25?
In der IMDb steht 25.
Habe ich so alten Kram rausgesucht.
So richtig alten Scheiß rausgesucht. Oh, und jetzt, wenn ich dir sage, von wann in 25 der ist, wird es noch schlimmer.
Ich bin ja nicht so streng.
In den United States ist der vom 11. Januar 25.
Easy. 25 ist 25.
Genau, in Deutschland war es der 30. März. Also ist er noch nicht ganz ein Jahr alt.
Frisch und knusprig, wie wir zwei. So, jetzt gib mal Punkte.
Jetzt gebe ich mal Punkte. Ich tue mich da jetzt voll schwer. Ich würde gern zwei Sorten Punkte vergeben.
Okay, dann machen wir.
Auf dem Sofa am Anfang habe ich gedacht, 3,5, das regt mich so auf. Aber dann ist das hinten raus immer lustiger geworden. Und dann musste ich da irgendwann meine Gefühle neu sortieren. Und ich weiß nicht, wie hoch ich mich darauf ziehen lasse. Ich sag mal 6,5. Ich glaube, höher komme ich nicht.
Das 7. Ist auch was eine IMDb hat.
Ist das so?
Ja.
Oh ja, stimmt. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt kurz über 7 hatte ich nachgedacht, aber ich dachte, 7, das gebe ich gar nicht so wahnsinnig oft und dafür habe ich mich ja am Anfang doch zu viel geärgert, als dass ich jetzt 7. Vielleicht, wie du sagst, vielleicht, wenn ich ihn ein zweites Mal gucke, weil ich jetzt weiß, was für eine Art von Film das ist, vielleicht könnte ich das dann vorne mehr weglächeln und mehr über die dort schon lustigen Stellen mit der Unterhose und so lachen. Aber mich hat es zu lange gefangen gehalten.
Ja, schade.
Und du?
Nee, also ich war viel begeisterter. Ich glaube, ich land bei 8 Punkten. Ja.
Wow.
Nee, der hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe, oder was habe ich letzte Woche hier für den, da habe ich doch auch so viel gegeben.
Da hast du 8,5 gegeben, glaube ich.
Dann gebe ich jetzt auch 8,5.
Wow.
Ja, hat mir mehr Spaß, also nee, anders Spaß gemacht.
Ja, cool.
Bei mir läuft hier gerade der Trailer im Hintergrund, ist nochmal diese Blutspende-Szene. Das war, ich habe den geguckt und am nächsten Tag kam bei uns die Mail in der Firma, oh ja, dann ist wieder Blutspende so. Oh, da haben wir was schief geht.
Ja. Ja, nee, also Leute.
Hat mir richtig Spaß gemacht. Aber ach, dieses grüne Kostüm, was sie dann zwischendurch an. Oh Gott, ist das schlimm.
Damit zum Bewerbungsgespräch geht.
Aber sie hat's cool versteckt und
ja, mit diesem Blazer Blazer oder so. Sakko oder was auch immer drüber. Ja. Und dann am Schluss halt leider doch noch ausgezogen und in den nächsten, naja, egal, wir wollen das nicht spoilern. Nehmt aber eins aus diesem Film mit, geht nicht zu Kreditkarten, die 1900,5% Zinsen wollen. Dieses Schild, wie die Kamera da so dran vorbeifliegt, so, da wusste man ja noch gar nicht so richtig, was sie machen. Und ich lese nur dieses Schild im Hintergrund, so 1905% Interest Rate, und dachte so, what? Dann gehen die da rein und
ja, und dann haben sie aber doch, also ich fand das, dieses Schild zu lesen und gleichzeitig die Komma und Punkt umzusortieren.
Ja, das war ja wahrscheinlich absichtlich so, damit du so ein bisschen.
Ja, aber die nutzen es ja auch anders. Irgendwie 1900 ist ja bei denen 1, irgendwas. Deswegen war ich so, ja, 1, irgendwas geht ja. 1,900.5. Aber es ist halt nicht so, sondern es sind halt 1900.
Ich fand
es
auch schön, dass der Film beginnt ja am Anfang, wie die Kamera auf dieses Diner zufliegt, wo sie drin arbeitet. Mhm. Die Kamera fliegt da so runter über so einen Parkplatz auf dieses Diner zu und dann durch die Tür rein. Und währenddessen hören wir eine Radiowerbung für dieses Payday Everyday oder so ähnlich.
Das habe ich gar nicht.
Also die Radiowerbung am Anfang ist eine Radiowerbung für diesen Kreditchark. Auch das telegrafiert sich vorneweg so. Und das fand ich auch cool gemacht. Also der ist schon so von der Art, wie er zusammengebaut ist ja schon cool gemacht, der Film.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der noch mal besser wirkt, wenn du ihn jetzt noch ein zweites Mal gucken würdest.
Ja.
So. Okay. One of them days. Schon eine Empfehlung.
Ja, das auf jeden Fall.
Also sind wir uns, würde ich mal sagen, einig.
Den Teil gehe ich mit, ja. Aber nicht, wenn du mich nach 30 Minuten aus dem Film rausgeholt hättest und hättest gesagt, was hast du denn davon gehalten, hätte ich den komplett Verriss abgeliefert. Das hat dann schon noch gebraucht.
Ja.
Ja.
Gut.
Dann lass uns trinken.
Lass uns trinken. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du hast.
Ich habe nicht so richtig was gefunden, was denn im Film.
What?
Die haben zwar am Schluss, haben sie irgendwie so Martinis oder sowas gesoffen, gell?
Ja, aber die reden ja die ganze Zeit darüber, dass jetzt.
Aber da konnte ich mich vorhin leider nicht mehr so richtig dran erinnern, was es genau war.
Nee, sie sagen es doch schon am Anfang, uns irgendwie Cheeto-Martinis, Fire Cheeto-Martinis.
Ja, genau, sowas. Hätte ich jetzt eh nicht hier, von daher.
Ja, was ja, ich habe mich die ganze Zeit, was soll das? Ja, was sie machen, ist halt, dass sie den Glasrand mit so heißen Cheeto, nee, heiß nicht, hot, scharfen, zermahlenen Chips und dann einreiben und dann einen Martini da drin machen, der aber nicht sehr kalt gewesen sein kann. Sag ich mal vorsichtig.
Das ist bei den Dreharbeiten schwierig in L.A., weißt du, das wird so schnell warm und da musst du 3 Takes machen und dann sieht es nichts mehr aus.
Da stellst du einfach einen Gefrierschrank in den Raum und frierst einfach mal 40 Gläser ein, dann kannst du 40 Takes machen. Geht schon, wenn man das will.
Wenn man das wollen würde, ja.
Ja. Und wenn man Gin reinmacht, dann ist noch nicht mal das am Schluss auch gefroren. Was mich nämlich dazu bringt, was ich jetzt gleich mache, ich muss mal ganz kurz verschwinden. Möchtest du weiter berichten? Ach nee, ist blöd jetzt.
Ich kann ja einfach mal berichten, verschwinde du mal. Dann weißt du zwar nicht, was ich trinke, nee, aber das kann ich dir
okay,
ja kurz vorher verraten. Also bei mir gibt's Negroni, ganz klassisch. Und solange der Stefan weg ist, werde ich den jetzt hier mal mischen. Dann machen wir also 3 Cl Gin rein. Da habe ich jetzt hier Tanqueray Number 10, also die etwas zitronigere Variante des Tanqueray Gins. Und dann natürlich bisschen Campari und ein bisschen roten Wermut. Für roten Wermut habe ich jetzt Birr. Das ist eigentlich so ein Wermut mit irgendwelchen Bitterzeugs drin. Ich weiß gar nicht genau, was sie da reinmachen. Irgendeine komische Bitterrinde von irgendwas. Es ist nicht das, was man da eigentlich nehmen würde, aber es funktioniert auch ganz fantastisch in einem Negroni. Und den Campari muss ich noch. Sekunde. Und dann macht man da eigentlich ja natürlich die obligatorische Zitronen- oder Orangenzeste rein. Die habe ich aber mal wieder nicht, weshalb ich noch einen Spritzer Grapefruit-Bitter reinmachen werde, um der ganze Sache noch so einen kleinen Zitruskick zu verpassen. Weil Zitrone habe ich ja, oder also so Zitrusgeschichten habe ich schon so ein bisschen im Gin drin, kann ich das auch noch ein bisschen mit dem Bitter nochmal aufspiken. So, habe ich jetzt alles? Ja, der Bitter fehlt noch. Und dann rühren wir das mit dem kleinen Finger im Glas um. Gary Regan Style. Und dann ist das fertig. Und mit ein bisschen Glück ist der Stefan zurück.
Hervorragend. Zum Wohl. Was trinkst du?
Negroni.
Hä? Okay, ich höre mir dann.
Da gibt's keine Begründung.
Bei
ich habe
nur
Negroni gemacht und gesagt, was ich reintue.
Ach so,
ah, okay. Weil ich hatte keine. Ich stand da vorhin vor dem Regal und dachte, was haben die? Irgendwie Cheeto, irgendwas, Martini habe ich nicht. Andere Idee habe ich auch keine, nämlich Negroni.
Ich habe einen Christoph Perner Martini gemacht.
Einfach Gin.
Gin eingefroren und Orange Bitter dazu gemacht.
Na, siehst du.
Sloan's also, Gin, der, Gin. Wo ich dachte so, ah, den kriegst du leer und dann schütt ich und schütt und denke mir so, boah, so zerstören wollte ich nicht. Naja, muss ich nochmal Sloan's Gin.
Jetzt 3 Cl, jetzt höre ich mal auf.
Ja. Nee, aber es sind schon 5 und ach, das ist, man muss ja wieder arbeiten und so.
Ja.
Und,
also siehst du, Gin und Bitter habe ich auch. Alleine. Ich habe dann halt noch ein bisschen Campari und Birr.
Du kannst auch einfach sagen, dass der Campari der bitter ist. Also hast du nur ein Martini mit Wermut gemacht quasi.
Sozusagen.
Also statt Hot Cheetos hast du Wermut genommen. Ist ja praktisch das Gleiche. Ist
praktisch. Richtig süß.
Nicht so knusprig, aber so lecker.
Auf jeden.
Ja, so, wir sind leider schon durch mit unserem Film-Content. Wir waren nicht so produktiv. Also ich habe noch Hijack fertig geguckt, kann ich dir jetzt noch erzählen. Aber eigentlich gibt es nicht viel zu ergänzen zu dem, was ich letzte Woche mit Andi schon besprochen habe.
Also er fährt immer noch U-Bahn und
fährt
immer noch
U-Bahn durch Berlin, löst sich gut auf und die Sache mit den Sprachen finde ich halt saugut gelöst. Einfach, weil jeder die Sprache spricht, die er jetzt gerade sprechen muss in seiner Umgebung und man halt mit den anderen Anlasssprachlichen sich bei Englisch trifft. Und das ist einfach super. Und dass dann natürlich vielleicht ein paar mehr englisch sprechende Menschen reingestreut sind, als es jetzt in einem deutschen Film passieren würden, ist vielleicht dem Produzenten geschuldet, aber fand ich es überhaupt nicht schlimm.
Also kann damit man löst sich gut auf, meinst du, dass die Staffel geht so zu Ende, dass man da nicht irgendwie den, die Faust in der Tasche ballen möchte am Ende. Ja. Okay.
Es wird niemand gefoltert oder es wird, das sind ja so die Sachen, wo es mich halt direkt zerlegt. Die,
also gibt es so ein übergreifendes Rätsel, wo man am Ende irgendwie enttäuscht sein könnte, wenn es aufgelöst wird und man ist aber nicht enttäuscht?
Nee, also ich war jetzt nicht enttäuscht, nicht verärgert. Das kann mir überlegen, wie es ausgegangen ist. Aber nee, war gut.
Alright.
So. Ja, Hijack-Empfehlung. Aber wie gesagt, haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Und ich meine, ich habe schon nochmal drüber geredet, deswegen brauchen wir es jetzt nicht nochmal als eigene Kapitelmarke aufhören.
Okay.
Aber gestern war ich mal wieder seit langem in der alten Oper.
Aha. Leute, die dir bei Be Real folgen, wissen das schon.
Ja, ja. Der Christoph hat auch sofort rausgekriegt.
Der hat mich sofort gestalkt, ne? Das habe ich auch gedacht, so, okay, auf die Homepage von der alten Oper gehen und gucken, was da ist. Hätte ich jetzt auch gekonnt, aber er hat es tatsächlich auch gemacht.
Ja. Zack, zack. Genau, ich war bei Rumors of Fleetwood Mac. Das ist eine Coverband von Fleetwood Mac, die quasi ein Konzert halt, Coverband-Konzert gespielt hat. Und Fleetwood Mac hat sich, habe ich jetzt erst im Nachhinein recherchiert, 2022 aufgelöst. Das heißt...
Oh, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich hätte gedacht, die gibt's schon länger nicht mehr.
Ja, kann ja sein, dass sie schon seit 20 Jahren nicht mehr spielen, aber jetzt sagen so, gibt's auch nicht. Aber die haben sich irgendwie, weiß ich nicht, 67 gegründet. Ja, die werden auch nicht mehr alle so ganz frisch. Deswegen ist es vielleicht...
Nicht nur das, ich habe gerade auf der Wikipedia gesehen, bei ehemaligen Mitglieder ist auch bei einigen schon so ein Kreuz dran. Mhm. Also die sind nicht nur ehemalig, weil sie ausgestiegen sind, sondern weil sie tot sind.
Ja. Und also mir hat ehrlich gesagt Fleetwood Mac vorher nicht viel gesagt. Ich habe das...
Und bist du trotzdem einfach hingegangen oder hast du das vorher nachgeguckt, bevor du dann die Karten gekauft hast?
Ich habe die Karten letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt gekriegt.
Ach so.
Und vielleicht erzähle ich jetzt auch noch ein bisschen drumherum. Es war nämlich ein bisschen aufregender bei uns. Von besagtem ehemaligen Mitbewohner, von dem ich ja hier schon das ein oder andere Mal erzählt habe, hat er mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt, so hier, da gehen wir zusammen hin. Und dann habe ich letzte Woche oder so habe ich angerufen, so hier, nächste Woche gehen wir zusammen aus. Und dann wurde irgendwie klar, dass er an dem Tag wohl nicht freikriegt. Zog sich nochmal hin und her, und ja, vielleicht doch, und probiert noch alles. End vom Lied ist, er hat nicht frei bekommen.
Ah, shit.
Also, ich könnte es krank machen. Aber weißt du, dann treffe ich jemanden und das wäre richtig scheiße.
Naja, das ist gar nicht gut.
Und ja, also konnte er nicht mit und du kannst dir sicherlich denken.
Du hast mit Sicherheit deine Tante mitgenommen, wie immer.
Ich habe meine Tante mitgenommen, wie immer. Und ja, wie immer war ihre Altersgruppe besser vertreten als meine.
Ja, bei einer Band, die sich 1967 gegründet hat.
Ja, das ist, ja.
Weil was ist deine Tante für ein Jahrgang ungefähr?
48.
Ja, okay.
Also genau in der Zeit, ja.
Ja, 67, so, da war sie 20, gesagt, 18.
Wohin gehen wir? Fleetwood Mac. Habe ich noch nie gehört, so. Die waren aber aktuell, als du jung warst. Ich bin immer noch jung. Ja, aber anders. Vor den Kindern. Ach so, ja. Und sie saß drin wie ich auch und war total begeistert. Es war richtig cool. Was bei mir noch zusätzlich als Schwierigkeit kam, deswegen so dieses, ich bin übrigens nicht mit dabei vom Mitbewohner, das schwierig gemacht hat, weil in der Woche jetzt hier ist meine Frau geschäftlich in Paris. Das heißt, ich bin mit den Kindern allein zu Hause.
Das macht ja alles um Größenordnung einfacher.
Total einfach. Nicht. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so regelmäßig Babysitter.
Ja, kann ich hier sagen, wie viele wir da haben? Exakt null.
Genau. Und Familie im Umkreis, die das mal spontan übernehmen kann, ist auch.
Du hast immerhin noch deinen Vater da in der Nähe, aber ja.
Ja, aber das nee.
Genau, ist bei mir genauso.
Und das nee. Aber die beiden Paten, die sind ja zwar jetzt, also. Die sind ja sehr jung Pate geworden, sind jetzt beide 18 und 21. Und das quasi sind Cousin, Großcousinen von unseren Kindern. Also die Kinder von meiner Cousine. Und die habe ich dann angehauen. Und die haben sich dann quasi den Abend bei uns zu Hause um die Ohren geschlagen und haben sie aber auch ins Bett gebracht und vorlesen. Und um kurz nach 8, also unsere, wenn ich sie ins Bett bringe, heute Abend haben sie um, weiß nicht, 7:45 geschlafen. Ich war aber auch spät, sonst schlafen sie eigentlich so um 6:40 oder so. Die Große noch früher, weil die legt sich ins Bett, dreht sich zweimal um, macht die Augen zu und ist aus. Aber sie haben halt gestern auch um 7:45 schon geschlafen, trotz Aufregung und jemand anders bringt sie ins Bett und alles anders und der Papa ist nicht da und die Mama ist nicht da. Fand ich echt cool und haben auch
echt cool
durchgeschlafen, kein Problem. Sind nicht nochmal rausgekommen. Ich habe schon überlegt, so, ah, wie machst du es denn? Wir hatten glücklicherweise Plätze am Rand, so, ah ja, okay. Und fast springe ich raus und weiß nicht, dann kann ich zumindest mal mit denen telefonieren oder war überhaupt nicht nötig, wie gesagt, 7:45, kurz nach 8, schreibt mir meine Nichte so, oh, die schlafen beide. Eure Katzen drehen durch. Okay, alles klar, cool.
Die ich haben war mal vor vielen Jahren in Wiesbaden, da hast du auch noch in Wiesbaden gewohnt, auf einem Gentleman-Konzert. Und da wurden wir angerufen, da hat damals meine Schwiegermutter hier Babysitting gemacht. Und das Konzert hatte gerade angefangen, Vorband war vorbei, so die ersten 6, 8 Lieder waren gespielt. Mhm. Und dann kam der Anruf.
Man war so richtig da, gell?
Nur noch am Heulen, das Kind. Oh, Scheiße. Und lässt sich nicht beruhigen, probiert es jetzt schon seit über einer halben Stunde und es wird nichts. Könnt ihr zurückkommen. Okay.
Okay.
Dann raus, meandern aus dieser Masse da.
Ach so, Entschuldigung. Nee, ich komme auch nicht wieder. Nee, danke. Nein, ich bringe kein Bier mit. Nein, keine Tüte, danke. Ja, was?
Genau, dann zurück zum Auto, das ganze Gegurke von Wiesbaden wieder zurück zu uns. Und dann kommst du da an und ja, jetzt ist eben eingeschlafen.
Ja, klar, ist ja immer so. Ja.
Ja.
Hätten wir auch da bleiben können. Jetzt lohnt sich auch nicht wieder zurückzufahren.
Genau.
Ja. Nee, aber also da hatte ich echt Glück, war entspannt und als ich dann irgendwie, weiß nicht, um 11:30 oder so war ich wieder zu Hause. Ja. So, die sind morgens ganz normal aufgewacht, wie immer. Also. War entspannt. Lief gut. Ja, und ja, also wie gesagt, Fleetwood Mac.
Ich sehe gerade, Fleetwood Mac, das Album Rumors aus dem Jahre 1977, guter Jahrgang übrigens. Ja,
sehr guter Jahrgang.
Steht bei den meistverkauften Alben aller Zeiten auf Platz 8.
Genau. Ja.
Ist schon heftig.
Ja. Also, es gab wohl auch ein Jahr, wo sie irgendwie mehr Platten verkauft haben als die Beatles und die Stones und so. Also, die waren mal richtig groß halt vor unserer Zeit oder sagen wir mal vor uns, wo wir aktiv Musik gehört haben.
Ja, ey, aber jetzt ist es ja eine Coverband. Also, kannst du das beurteilen, wie gut das?
Nee. Also dazu kenne ich halt Fleetwood Mac nicht, aber im Saal saßen vermutlich viele Leute, die Fleetwood Mac richtig gut kennen.
Also dieses Go Your Own Way, das würde ich sagen, kenne ich noch einigermaßen, aber
ja,
vielleicht noch 2, 3 andere, aber
genau, du hättest wahrscheinlich dir wär's ähnlich gegangen wie mir, man kennt halt so 6 Lieder oder sowas.
Ah, wahrscheinlich.
Aber die spielen das erste Lied, die sind fertig und das Publikum rastet halt halb aus. Also nicht so freundlicher Applaus, erstes Lied rum, okay, guck mal, wie es weitergeht, sondern richtig euphorischer, jubelnder Applaus.
Die werfen die Stützstrumpfhosen und alles, was da
ist. Alles, was da ist.
Was hast du geworfen? 3. Szene, alles.
Ja, genau. Ich hatte noch meine hier Orthese vom
Kniefall.
Ja, genau sowas. Passte da gut hin. Nee, also war richtig gut und erste Hälfte ging auch richtig geil ab und dann diese Mischung halt, die haben. Jemand, der jetzt sich bei Fleetwood Mac auskennt, wird mich jetzt sicherlich ein bisschen auslachen, aber du zum Glück nicht, deswegen kann ich das in Ruhe erzählen.
Das Gute ist, wir haben, glaube ich, keine Leute, die bei Fleetwood Mac sich auskennen als Hörer. Also.
Seid ihr mal nicht so sicher?
Nee, natürlich nicht. Ich behaupte einfach Wildsachen.
Jetzt kommt der Daniel um die Ecke und sagt, du?
Was der größte Fleetwood Mac Fan ist und dass man dazu ganz prima Capoeira machen kann. Oder Tanzkurse in Offenbach, was auch immer. Genau. Eins von beiden.
Ja, so. Du hast halt eine Mischung aus krass bluesigen Stücken, wo sich zwei Blues-Gitarren anschreien und jaulen.
Ja, geil.
Über so ein bisschen Singer-Songwriter-mäßige Sachen. Dann haben sie zwei, drei Stücke Akustik gespielt mit nur zwei Akustikgitarren und Rest der Band weg. dann haben sie so Country-Sachen gespielt. Also so diese ganze Mischung, es war so geil. Und dann hinten raus halt noch dann die Hits sozusagen, die ich zumindest dann auch kannte. Publikum stand dann, alte Oper, dass dann irgendwie 3 Lieder lang die Leute stehen, ist ja auch hier mit Schlümpfen und so ein bisschen schwierig. Und ja, nee, war richtig geil, war richtig rund, war eine coole Show. Ist jetzt, wenn die Sendung erscheint, nahezu rum, irgendwie Leipzig, Berlin, Aurich, of all places, sind sie noch. Aber da würde ich fast wieder hingehen. Also war wirklich gut. Und was lustig war, sie haben Pause gemacht und am Anfang und nach der Pause haben sie jeweils eine Videoeinspielung von Fleetwood Mac Mitgliedern gehabt. So ein Endorsement. So hier, herzlich willkommen zu unserem Konzert. Wir finden es total geil, dass unsere Musik immer noch gespielt wird. Und die Band jetzt hier, Rumors of Fleetwood Mac, die machen es richtig gut und freut euch drauf. Genießt die Musik, singt mit, tanzt, viel Spaß. Das fand ich auch total geil. Also es war so. Nicht, da setzt sich irgendjemand hin und macht halt die Musik von denen und denen ist es egal oder sie haben zwar Streit oder wie auch immer, sondern nee, wir finden es geil, dass jemand unsere Sachen noch spielt. Naja, wenn die sich 67 gegründet haben und vielleicht 20 waren, dann gehen die halt auch stark auf die 80 zu. Keine Ahnung, wie man da noch über die Bühne abhotten möchte oder kann oder will oder sollte.
Na, Mick Fleetwood ist Jahrgang 47, das heißt, der Kollege ist jetzt, rechnen wir das kurz aus,
79.
80. Oder wird dieses Jahr, genau,
nächstes Jahr.
79, du hast recht.
Wenn du dieses Jahr nicht 50 wirst, wird der auch nicht 80. Immer dran denken.
Diese letzte Woche zu einer Kollegin gesagt, ich werde nächstes Jahr 50 und sie war sehr schockiert. Dachte ich, Treffer versenkt, das war das Ziel dieses Moves.
Ja,
sehr lustig. Ich habe gesagt, ich werde mit diesem Satz viel Spaß haben dieses Jahr und es funktioniert.
Das ist gut. Ja, das ist wirklich. Ja.
Ja.
Ich habe heute meinen Kindern erzählt, dass wir 10 Jahre verheiratet sind. Heute.
Ja, da müssen wir noch hin. Da so lange
sind wir noch nicht. Habt ihr noch ein bisschen für euch, ja. Aber wir haben ja zweimal geheiratet. Das heißt, in einem halben Jahr kann ich die gleiche Geschichte nochmal erzählen.
Das ist gut.
Ja. Papa, das hast du doch schon mal. Das war doch nee.
Ja. Hier, da kommt doch demnächst dieser neue Running Man Film und jetzt lese ich hier gerade, dass Mick Fleetwood in dem alten Running Man Film mitgespielt hat.
Oh. Okay.
Allerdings unerkennbar verhüllt unter einer Vollmaske.
Mhm.
Ah nee, ach der, das mit der Vollmaske bezieht sich darauf, dass er in Next Generation Star Trek mitgespielt hat. Das ist ja, ich erfahre hier Sachen aus dieser Wikipedia, das ist ja der Hammer.
Eieiei, ja, sehr gut.
Und er steht im Rolling Stone Magazine unter den 100 größten Schlagzeugern aller Zeiten. Ich muss mich, glaube ich, mal mit Fleetwood Mac beschäftigen.
Ja, kannst du mal morgen 1 oder 2 Alben hören. Ich habe heute auch noch ein bisschen gehört und gestern auch schon mal so zum Eingrooven. Und ja, das ist schon.
Seit ich jetzt gelesen habe, dass hier Go Your Own Way, ist der Ohrwurm, während du sprichst, die ganze Zeit im Hintergrund.
Ganz schlimm.
In meinem Ohr, ja.
Ja.
Ja, gut. Du machst es öfter, gell? Also ich meine, klar, das hast du jetzt geschenkt bekommen, das hast du dir faktisch nicht selber ausgesucht in dem Sinne, aber du hattest diese Australian Pink Floyd Geschichten, so Coverbands zu besuchen, so quasi auch Coverbands on a grand scale sozusagen, ja, die dann in der alten Oper auftreten.
Ja.
In Frankfurt, ich meine, klar, du kannst, wenn du richtig viele Fans hast, machst du die Festhalle voll, aber alte Oper ist ja jetzt auch so prestigemäßig, zwar nicht so groß jetzt, da passen nicht so viele Leute rein, weil die ja auch alle sitzen, aber prestigemäßig ist es ja auf jeden Fall auf einer Ebene.
Ja, der Pink Floyd war in der Jahrhunderthalle, ist jetzt auch nicht die Stadthalle in Hofheim.
Nicht die Stadthalle Hürtgerscheuren, ja, das ist schon richtig. Ich weiß nicht, so... Ich mag zwar an sich Coverbands, meine Frau hasst die Dinger. Vielleicht ist das auch ein Aspekt davon. Aber ich käme jetzt, glaube ich, so auch nicht so unmittelbar auf die Idee zu sagen, lass mal zu so einer Coverband von irgendwas Großem gehen. Ich würde dann lieber irgendwie schauen, dass ich so ein Original erwische irgendwie. Und wenn es dann nicht mehr gibt, ja, dann würde ich halt sagen, ja, das war wirklich traurig, dass ich das nicht erwischt habe. Ja. Aber mein erster Gedanke wäre dann nicht, lass mal eine Coverband suchen. Aber du scheinst da immer irgendwie gute Sachen abzuräumen und gut zu finden. Das ist irgendwie auch cool.
Ja, also mir macht das auch Spaß so. Also weißt, Pink Floyd wirst du nicht finden. Du kannst irgendwie, weiß ich nicht, David Gilmour noch alleine, aber ist halt nicht so komplett. Und ich war mal bei Roger Waters, das war schon, ich möchte vorsichtig sagen, eine mittlere Katastrophe.
Ja, und dann hat er sich ja auch noch so politisch irgendwie.
Ja, ja. Da war, das war noch weit davor. Ja, Soundscheiße, ja. Musikauswahl mäßig im besten Fall. Das war gar nichts. Und mega teuer war das damals noch. Deswegen die Pink Floyd Coverband. Da hatte ich halt vorher schon ein bisschen von gelesen. Und was mich halt da überzeugt hat, war, dass sie dieses Gefühl von Pink Floyd, wenn man Live-Album oder so kennt, einfach schaffen rüberzubringen, ohne so zu tun, als wären sie's, sondern so, wir spielen jetzt die Musik von denen, aber wir sind Australian Pink Floyd oder Australian, wie auch immer sie heißen.
Ja.
Ja. Deswegen.
Ja, das ist irgendwie ganz cool. Also ich meine, klar, Pink Floyd bietet sich natürlich auch an, weil der sagen wir mal, die Musik ist ein bisschen wichtiger als der Gesang. In der Musik von Pink Floyd, würde ich jetzt mal kühn behaupten. Mhm. Die Gitarren sind, dass du die Gitarren Solos und Riffe da so spielen kannst, wie sie gehören, ist vermutlich ein bisschen relevanter, als ob die Stimme jetzt genau so klingt, wie die da auf dem Album klingt.
Ja. Gibt's das sicherlich ist ja eh oft so, dass das nicht so ist.
Also ja, genau. Aber das ist bei, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich gehe zu Ozzy Osbourne oder, ja, Black Sabbath Coverband und die Stimme klingt dann nicht wie die von Ozzy Osbourne, die halt super markant ist, ja. Dann wäre das schwierig. Ne? Aber wenn jetzt...
Hast du diese Coverversion gesehen? Wo war das denn? War das bei den Emmys oder was? Wo der... Oh, jetzt fehlen mir alle Namen. Slash, dann dieser komplett gesichtstätowierte Typ, der irgendwie im Super Bowl vor ein paar Jahren mal war und noch irgendwie...
Post Malone
und von den Chili Peppers der Schlagzeuger Chad Kripke.
Chad?
Ich weiß nicht. Jedenfalls.
Ah, der ist so cool.
Der
Schlagzeuger von Chili Peppers.
Die haben Ozzy Osbourne gespielt. Oh, jetzt, ich weiß noch nicht, wer ich die ist. Das ist katastrophal. Ich krieg nur die Hälfte zusammen. Und haben das halt so ihren inneren Ozzy gechannelt. Das war so geil. Und die
Prince of fucking Darkness. I don't need no bubbles. Also,
genau.
I don't need no fucking bubbles.
Ja, und hier seine Frau und die Kinder saßen im Publikum und
ja, geil.
Das ganze Publikum hat's erwischt und die natürlich sowieso. Das war jetzt erst vor kurzem. Ich glaube, es war bei den Emmy. Irgend so ein Verleihung.
Ja, das muss ich nachgucken, das ist cool.
Wirklich, also, wow, so.
Ja, sowas ist halt auf einer anderen Ebene geil, weil ich meine, das ist ja nicht das, was diese Coverbands versuchen, die du jetzt angeguckt hast. Die versuchen das irgendwie so, den Spirit zu greifen. Klar, das versuchen sie beide, aber irgendwie, die einen versuchen ja schon sozusagen das Erlebnis wieder erfahrbar zu machen und die anderen sind ja selber berühmt und drücken der Sache dann natürlich so ein Tribute, aber auf einer anderen Ebene ist es ja auch so, die Leute stehen ja alle für was Eigenes.
Genau.
Ja. Wohingegen in so einer Coverband ist es ja eher so, du versuchst die Experience nachzubauen und wie der Typ, der jetzt gesungen hat, heißt, weißt du im Zweifel gar nicht.
Nö. Könnte ich nachgucken, aber weiß ich nicht. Natürlich. Ja, genau. Nicht. Ja, genau. Ja, das andere ist halt einfach eine Verneigung. So.
Ja, genau. So Coverversionen sind ja, also Coverversionen von Künstlern, die sozusagen nicht nur als Coverband in Erscheinung treten, sondern die selber, also wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, es gibt eine Coverversion von Somewhere Over the Rainbow. Wie viele Leute haben Somewhere Over the Rainbow gespielt nach Judy Garland, ja? Mhm. Und dann hast du Israel Kamakaviwoole, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der Sache einen ganz eigenen Spin gegeben hat und dann hast du auf der anderen Seite irgendwie so Annette Louisanne oder so, die das auch gemacht hat. Und
ja, genau.
So, jeder findet so einen eigenen Weg irgendwie, dieses Lied. Und dann, das ist ja aber nicht das, was eine Coverband macht. Das ist so, du machst ein Cover. Okay, das hat dasselbe Wort, aber das ist ja völlig anderes. Und dann so eine Coverband, die sich so eine Band nimmt und sagt so, die machen wir nach. Und nur die. Das da hat's mich noch nie hingezogen, aber ich find's trotzdem immer faszinierend, wenn du davon berichtest, wie gut es offensichtlich ist, dass ich glaube, dass ich da vielleicht was verpasse.
Ja, im Zweifelsfall, vielleicht stoppest du mal über eine, wo du doch landest und dann mal einfach angucken gehst. Also, weiß ich nicht, eine Coverband von Gentleman muss man sich angucken, weil der regelmäßig auf Tour kommt. Aber, weiß ich nicht, jemand, der Bob Marley geil covern kann und so einem dieses alte Reggae-Gefühl bringen könnte Jimmy spannend
Cliff ist
sein.
Jetzt, Jimmy Cliff ist jetzt gestorben.
Jimmy Cliff? Den hast du auch schon live gesehen, gell? Das
den habe ich mehrfach live gesehen, ja.
Ja.
Und da bin ich auch sehr, das sind so Sachen, wo man dann so, manchmal hat man ja sowas, dass man so Granden der Musikgeschichte noch live gesehen hat und dann total froh ist, wenn man dann irgendwie ein paar Jahre später stirbt dann einer oder so. Ich habe AC/DC noch live gesehen. Mhm. Und dann irgendwann sterben Teile der Band und dann lösen sie sich auf.
Als ich gestern mit meiner Tante in die Oper reingegangen bin, hat sie gesagt, boah, ich war schon seit 100 Jahren nicht mehr in der alten Oper. Ich so, doch, wir waren vor ein paar Jahren zusammen hier. Und wir haben Al Jarreau gesehen. Ah ja, wo der auf der Bühne hingefallen ist. Da ist er vor der Pause rausgelaufen und fliegt auf die Fresse.
Oh nein.
Und zweite Hälfte spielt er dann, also winkt dann und sagt hier Daumen hoch, alles cool. Drei Leute stützen ihn raus. Also wirklich, das war klapprig. Und zweite Hälfte auch nur noch so im Sitz stehen. Trotzdem geiles Konzert, geil mitgemacht. Ja, und drei Monate später war er tot. Aber wir haben ihn halt noch live gesehen. Und es war so ein gutes Konzert. Es war so unglaublich gut.
Ja.
So, ja, geil. Wir haben es noch, also wir haben ihn noch gesehen.
Ja, genau.
Und
ja, genau. Jimmy Cliff habe ich, glaube ich, zweimal gesehen. Meine Frau hat ihn, glaube ich, viermal gesehen. Einmal in Stockholm und so. Also geil. Irgendwie so, ja, und dann stirbt er jetzt dann. Und das ist so ein Moment, wo du dann auch so innehältst und denkst, ah ja, aber sau schade, sau traurig irgendwie, aber ja, auch alter Mann halt, ist absehbar.
Ja, aber cool, dass man da war, dass man.
Und du hast ihn noch gesehen, genau.
Dass man es da live erlebt hat. Ja. Ja, ich habe vor, ach, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder 20, habe ich Prince mal live gesehen auf Frankfurter Festhalle.
Oh, auch geil.
Purple Rain auf 17 Minuten irgendwie.
Oh, ich bin
Gitarren-Solo am Schluss.
Erzähl mir das 8 nicht. Erzähl mir das nicht.
Das ist so absurd.
Mit Purple Rain habe ich ja meine Tochter angesteckt. Die hält das ja auch für ein ganz, ganz fantastisches Lied.
Ja, dann arbeite ich noch dran bei uns.
Meine Frau mag es nicht so wahnsinnig. Die ist kein großer Prince-Fan. Genau. Hä? Hä? Does not compute. Ja, nee, ich halte Purple Rain auch für eins der ganz großen Lieder dieser Weltgeschichte.
Ich habe noch ein Thema zu dem Konzert. Wir müssen noch einmal ganz kurz zurückgehen.
Bitte. Gerne.
Es fing an, die hatten hinten so Leinwandfetzen, wo auch Videos liefen. Und beim ersten Lied lief ein vermutlich altes Video von Fleetwood Mac und die Gesangsteile hinten von den Künstlern war halt synchron zur Musik.
Mhm.
Ja, so geil. Die fangen an, vorne an zu spielen und hinten läuft diese Musik. Im ersten Moment dachte ich so, oh, ist das cool. Und im zweiten Moment dachte ich mir so, Alter, mehr präsent kannst du mir nicht in die Fresse hauen, dass ihr einen dummen Click-Track benutzt und eigentlich nur quasi Playback spielt, halt falsch rum. Weißt du,
meinst du?
Also für mich hat sich das so, ich fand's total geil, weil das cool aussah, es passte gut zusammen. Aber also dieses Video, das läuft ja in einer ganz bestimmten Geschwindigkeit.
Mhm.
Das heißt, die müssen in der gleichen Geschwindigkeit spielen. Das heißt, die brauchen einen Click-Track im Ohr. Haben sie wahrscheinlich glaube ich, mittlerweile ist auch fast jede Band.
Nichts Verkehrtes dran, finde ich.
Ja. Ja.
Ja, okay.
Und aber hier muss es ja so sein, dass es genau, also dass dieser erste Klick oder dass der Einzähler irgendwie zu dem Film passt und so.
Im Zweifel muss ja nur der Drummer den Click-Track haben, ne? Die anderen müssen sich ja eh an ihm orientieren, ob sie wollen oder nicht.
Ja, genau. Aber ich glaube, die haben mittlerweile alle Click-Tracks. Und irgendwie so dieses, es war so, oh, ist das cool? Und irgendwie nervt's mich doch, dass ihr das so ein, ja, es ist wie so Playback, halt falsch rum. Sonst zeichnest du halt quasi ein Bild auf zur vorproduzierten Musik. Und hier zeichnest du halt Musik auf zu einem vorproduzierten Bild.
Ja, aber ich finde es nicht, also ich finde es eher beeindruckend zu sagen, so, du spielst live, aber du bist so in so ein Korsett gepresst und du musst es treffen. Und du schaffst es dann auch.
Ja gut, aber wenn du mit einem Metronom übst, dann.
Ja gut, aber ist klar. Aber ich meine, wie lange ging das denn? War das ganze Stück durch oder haben sie sich dann irgendwann hinten raus befreien können?
3 Minuten, 4 Minuten Stück.
Okay.
Erstes Stück. Und später haben sie es noch 1 oder 2 Mal gemacht. Das war auch immer, man hat es immer gemerkt, so Lied war fertig, Applaus war noch nicht ganz fertig und sie spielen schon das nächste Lied los. So, ah, der Clicktrack ist an. Alles klar, wir müssen jetzt losspielen und damit wir da die Lippen treffen. Das sieht cool aus. Aber irgendwie war ich da so ambivalent. Hm. So, warum müsst ihr mir das jetzt so zeigen?
Du hast es kaputt gedacht.
Ja,
nicht so viel drauf rumdenken sollen.
Ja, vielleicht war es auch das. So, meine Tante so, oh, ist das cool, hast du gesehen? Das war lippensynchron. So, ja, total geil.
Und aber.
Ich verderb sie jetzt nicht. Genau, ich habe einfach nichts gesagt. Aber ich dachte mir so, das ist irgendwie, das ist wie Playback nur andersrum. Hm. Also, ist natürlich nicht so, aber ja, ich fand's seltsam. Und ich bild mir halt immer ein, so auf so, weißt du, so eine Rockband, die spielen ja so gut, dass die einfach so zusammenspielen können, dass sie das gar nicht brauchen. Natürlich brauchen die auch Clicktrack, wenn du da nicht der Besten bist. Aber irgendwie hat's mich da rausgenommen. Ich weiß auch nicht. Ja.
Ich bin gerade, während du geredet hast, kurz verwirrt gewesen, weil in dem Wikipedia-Artikel von Fleetwood Mac kommen sowohl Rainer Langhans als auch Uschi Obermeier als auch Bill Clinton vor.
Oh.
Ich konnte jetzt aber nicht schnell genug parsen jetzt, um zu sagen, was dahinter steckt. Das hat mich nur gerade kurz rausgeworfen. Wer das erfahren möchte, muss den Artikel dann selber lesen.
Okay, ja.
Vielleicht ist es auch unspektakulär, aber wir lassen es als Teaser jetzt einfach mal so stehen. Okay, also mit anderen Worten, man sollte Coverbands öfter mal vielleicht einen zweiten Blick würdigen, gucken, ob da was für einen dabei ist.
Ja, nee, also ich fand's richtig cool.
Was sind deine nächsten Konzertkarten? Hast du schon irgendwelche auf Vorrat liegen? Ist schwierig mit 2 Kindern, ich weiß.
Ja, nee, ich habe aber einen. Das hätte am 1. März stattfinden sollen. Der war schon. Das ist jetzt auf 19.12. verschoben. Eine
schon mal
Queen-Coverband.
Schon wieder eine Coverband,
okay. Ja, schon wieder eine Coverband. Da habe ich auch viel Gutes von gelesen. Und du brauchst nicht zu raten, mit wem ich hingehe. Weißt du eh.
Alles klar. Gut. Ja, meine nächsten Konzertkarten habe ich, glaube ich, hier schon mal erwähnt. Sind die Fantas.
Ah, stimmt.
Abschlusstournee. Wir haben Karten für Anfang 2027.
Das ist schon krass.
Ja, und die haben wir 2025 gekauft. Also mit über 1 Jahr Vorlauf.
Aber in den Winterferien.
Ich glaube ja. Ich habe es jetzt auch schon wieder gerade verdrängt, aber ich glaube ja irgendwie in den Ferien, genau.
Irgendwie 7. Januar oder so. Ich hatte auch überlegt. Aber wir sind da im Skiurlaub.
Das weißt du jetzt schon?
Ja.
Dass du Anfang 2027 im Skiurlaub sein wirst?
Okay.
Ja, nee, wir haben da einfach, diese Ferien stehen ganz im Zeichen eines Fanta 4-Besuchs mit der ganzen Familie, mit den Kindern.
Das ist halt auch geil. Also, und deine hören das ja richtig intensiv.
Ja, ja, also die hören natürlich, aber ihr Lieblingslied ist natürlich die da.
Und das ist auch das einzige Lied, das meine kennen, ja.
Weiß ich jetzt nicht, ob das euer Lieblingslied sein sollte. Wobei mein Sohn ist jetzt auf Danke sagen. Oder heißt es Danke oder nur Danke sagen? Ich weiß nicht genau.
Ja,
also hier, ich lieg im Krankenwagen, wann will ich mal Danke sagen? Das ist jetzt sein Lieblingslied, sein neues. Und das finde ich ja schon... Das ist auch schwer, so Kindern zu erklären, wenn du dann so sagst, so ja, ist zwar lustig und damit sind sie auch berühmt geworden, aber so, die können das selber nicht mehr hören, so richtig. Ne?
Aber sie spielen es jetzt wieder, gell? Als wir das letzte Mal da waren, also ist jetzt auch schon irgendwie 10 Jahre her oder so vermutlich, haben sie es doch wieder gespielt in so einem Mashup, wo sie auch...
Ja, in so ein Medley rein, ja,
genau. Altes, aber es war geil, das Publikum hat es total gut angenommen.
Ja, na klar, irgendwann kannst du es dann ironisch wieder spielen und so, aber erklär das mal einer 8- oder 9-Jährigen so,
ja.
Das ist ihr berühmtestes Lied, aber sie mögen es nicht mehr so richtig, weil irgendwie, ja,
genau.
dann musst du so ganz viel Sachen erklären, so drumherum, warum, wieso, weshalb man nicht auf einen Song reduziert werden möchte und in Schubladen gesteckt werden will und so weiter und so weiter, versuchst du das irgendwie, das ist gar nicht so einfach zu erklären.
Ja.
Ja. Und dann natürlich hier so Gib mir deinen Saft ist natürlich auch ein Knaller für so
der Christen. Verstehen sie halt einfach nicht.
Ja, verstehen sie halt einfach nicht, zum Glück, ja.
Papa, können wir das Saftlied nochmal hören? Das war auch lustig.
Okay. Christoph, wenn sich jetzt schon wieder die Fußnägel hochrollen. Hä? Ja, ich bin da auch entspannt eigentlich und lass sie das hören, weil ich denke dann immer daran zurück, wie lange ich gebraucht habe, das zu verstehen.
Ja, genau, und wir waren schon Mitte 20.
Ja.
Also bitte. Wir waren Mitte 20, als wir es zum ersten Mal gehört haben, oder? Nein. Nicht ganz. Ja, ein bisschen
jünger,
vielleicht Anfang 20, oder?
Nein. Gib mir deinen Saft. Ist, von wann ist das denn? Das ist, da war ich noch, da habe ich noch in Berlin gewohnt. Da kannten wir uns noch nicht. Ja.
Ja, von mir aus. Aber wir waren Mitte 20, als wir es verstanden haben.
Ja, ganz so spät vielleicht nicht, aber so in die Richtung, ja. Nee, auch so Sachen hier, tausendmal berührt von Klaus Lage, ja. Habe ich als Kind irgendwie halt auch 2000 Mal gehört, habe ich auch jahrzehntelang nicht verstanden, dass da um Sex geht. Das sind halt so, da denke ich mir dann immer so, ja, okay, die haben ja noch keine Vorstellung davon, worum es da geht. Klar, wenn sie dann kommen und sagen, Papa, was erzählt er da eigentlich, was für einen Saft meint er, dann hast du natürlich ein Problem, dann musst du halt gucken, wie du da antwortest. Aber solange sie dich das nicht fragen, ja. Ich versuche es jetzt gerade rauszukriegen, von wann dieses Lied ist. Aber die. Es will mir nur die Lyrics anzeigen.
Wie heißt das Lied?
Ja, gib mir deinen Saft, oder? Nee, Saft heißt das Lied einfach nur. Saft. 1992er Album Viel Gewinnt. Ich habe recht, da war ich noch in Berlin. So, da hast du es. Ja. War auf der Viel Gewinnt drauf, ja. Also auf derselben Platte wie die da.
Mhm.
Ja.
Ja, okay, gut. Wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach ja, nächste Konzert. Sonst noch irgendwas in Planung?
Nichts, wo ich schon Karten gekauft hätte. Es gibt natürlich immer mal so Überlegungen, ob man irgendwo mal wieder auf irgendwelche Festivals, die vielleicht so semi-kinderkompatibel sind, gehen könnte, aber nichts Konkretes aktuell. Und ohne Kinder ist halt, ja, in Ermangelung von vernünftiger Kinderbetreuung.
Das macht schwierig.
Schwierig, ja. Da ist der Christoph mit seinen Schwiegereltern in Nähe und eigenen Eltern auch nicht so wahnsinnig weit weg, schon solider aufgestellt als wir beide.
Das stimmt in der Tat. Gut, wir haben noch ein Thema kurz vor oder nach Beginn der Aufnahme zur letzten Sendung.
Wo wir lang über Elektroautos geredet haben.
Genau. Ich habe es leider erst dann danach gesehen, hat Karl nochmal gefragt, wie es aussieht mit verschiedenen Ladekarten. Er hat irgendwie, genau, benutzt EMBW-Stationen und hat irgendeine App. So, ich habe ja, muss ich ehrlich ja sagen, das große Glück, dass unser ID.Buzz ein Firmenwagen ist oder ein Dienstwagen und deswegen inklusive Betankung sozusagen oder Beladung, Beladung ist auch das falsche Wort.
Bestromung
kommt. Das heißt, ich halte einfach diese, ich glaube, es ist eine DKV-Karte, an egal was und es fließt.
Und die Elektronen werden
Spice muss fließen, genau. Das leuchtet ja auch immer schön blau.
Ja, ja.
Und ja, deswegen, und das andere Auto haben wir bisher nur zu Hause getankt. Ich habe aber nach Diskussionen mit einem automatischen Large Language Model und dann davon ausgehend Recherche mir ein oder zwei Karten gekauft, die ich im Zweifel, was heißt gekauft, also bestellt, die ich im Zweifel nutzen kann, und zwar EWE Go und
EMBW,
genau.
Ja, das sind so die beiden großen, die würde ich jetzt auch mal so instant empfehlen. Ich bin auch so ein bisschen raus aus dem Game. Also es ist ja immer die Frage, was will man von einer Ladekarte, ne? Das gibt ja unterschiedliche Ziele. Du kannst ja, wenn ich zurückdenke, in meine ID3-Zeit, vor allen Dingen, ja, doch, also ich bin ja 4 Jahre ID3 gefahren und hatte keine eigene Wallbox. Dann hast du natürlich den Bedarf, dein total alltägliches Laden im Alltag so in, ich bin zu Hause und ich brauche Strom in mein Auto, um zur Arbeit zu kommen, mit AC-Laden in der Regel, weil das ist billiger, irgendwie innerstädtisch zu decken. Also du willst dann wirklich so diesen Spruch, den ich immer wieder hier auch schon zu Protokoll gegeben habe, steht er, dann lädt er.
Das funktioniert auch nicht. Ich überleg's jedes Mal. Wenn er steht, wird kein Reim mehr draus.
Hab ich probiert, wenn er steht, ist der Reim kaputt.
Habe ich wochenlang drüber nachgedacht.
Das musst du dann umsetzen, weil dann hast du halt zu Hause keine Lademöglichkeit. Das heißt, du fährst irgendwie ins Restaurant mit deiner Family irgendwo in die Innenstadt oder wo auch immer hin und dein Parkplatz ist halt eine Ladesäule. Und dann musst du da irgendwas dran halten und da fließt der Strom und dann gehst du essen und danach hast du 17% mehr im Akku, als du vorher hattest. Und beim Baumarkt ist eine Schnellladesäule, da gibt's dann ein bisschen DC-Strom und beim Rewe genauso und, ja. Und so musst du dich durch die Woche schlagen. So funktionierte mein ID3-Leben. Ziemlich genau zum Ende meines ID3-Daseins, wo ich auf den Bus umgestiegen bin, bin ich in die glückliche Situation gefallen, dass der Vermieter hier ein paar Parkplätze, so 30, 50 Meter von meinem Haus entfernt, vermietet hat, wo sie einen Neubau hingestellt haben und wo sie Wallboxen aufgebaut haben und man konnte den Parkplatz inklusive der Wallbox mieten. Und seitdem bin ich halt dort in der Lage, für sehr, sehr günstiges Geld Kilowattstunden zu kaufen.
Also und hat keinen Vergleich gegen, weiß nicht, 70, 80 Cent oder was man.
Genau, ja, 49 ist aktuell so das, was du so kaufst für AC ohne Grundgebühr. Und da bin ich deutlich drunter. Und insofern, ja, habe ich jetzt so dieses Problem, im Alltag AC laden zu wollen, nicht mehr. Das heißt, das Profil, was ich jetzt noch habe, ist, ich will DC laden auf Langstrecke.
Also richtig schnell viel reinzuknallen.
Genau, schnell laden, Gleichstrom laden, hohe Ladeleistung auf Autobahnraststätten am besten oder irgendwie auf Autohöfen. Und natürlich dann auch schlussendlich, wenn ich dann irgendwo im Allgäu bei meiner Schwiegermutter bin und gurke da durch die Stadt, dann ist es sicherlich auch mal Bedarf irgendwie in einem Parkhaus oder da irgendwo am Straßenrand mal AC-mäßig das Auto aufzufüllen im Urlaub. Aber es ist halt nicht mehr so dieses 365 Tage im Jahr, frage ich mich, wo kriege ich den nächsten Hit her für das Auto?
Das nächste Spice.
Genau, das Spice muss fließen. Und insofern, also das ist die Frage, Ladekarte, was brauchst du? Mein Tipp, was Apps angeht, wäre, und es ist, glaube ich, keine, ich weiß nicht, ist das eine eigene App oder habe ich das als Progressive Web App installiert? Also chargeprice.app ist die Webseite. Und da müsst ihr mal selber gucken, wie ihr die auf euer Handy kriegt. Ich weiß nicht, ob die eine App im App Store haben oder ob man sich da sozusagen die Webseite als App auf den Homescreen pinnen muss. Ich habe das als Icon auf dem Homescreen, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine App ist oder nicht oder ob es eine Webseite im App-Gewand ist. Chargeprice.app, das ist die, da kannst du den Account anlegen und dann kannst du alle Ladekarten, die du hast, da reinknuppern. Und dann kannst du auf so einer Karte rumscrollen und kannst quasi sehen, wo bin ich gerade und was gibt's hier an Ladesäulen in der Nähe. Und wenn du die Ladesäule antippst, die du da quasi in Frage kommen siehst, dass du sagst, okay, das ist irgendwie in der Nähe von dem Restaurant, die da gibt's und die da gibt's, so 2, 3 hat man ja oft so in näherer Umgebung. Und dann klickst du die an und dann zeigt's dir halt an, wenn du eingeloggt bist, mit deinen Ladekarten, was würde es jetzt kosten, dort zu laden. Und da kannst du halt vorher reingehen und kannst in deinem Account editieren, dass du sagst, ich habe die Ladekarte. Und ob du da jetzt 3 oder 20 hinterlegst, ist dann eben der Punkt, musst halt gucken, wie viel du hast. Und dann sagt dir die App, okay, also pass auf, wenn du jetzt so und so viele Kilowattstunden lädst, dann ist die günstige. Wenn du, also du kannst dann so einstellen, was weiß ich, ich habe jetzt 13%.
Ich habe gerade gesehen hier von 20-80%.
Genau, du kannst dann so.
Aber er weiß nicht, welches Auto ich habe, was ist das denn für ein Vogel.
Ja, das musst du halt auch noch reinknuppern, dass du sagst, ich habe dieses Auto mit dieser Akkugröße und dann kannst du halt theoretisch reingehen. Es gibt ja manchmal so Tarife, die eine Startgebühr haben oder die eine Zeitkomponente haben, wo du sagst, dass du zahlst pro Kilowattstunde X Cent, aber du zahlst auch pro Minute noch Y Cent dazu. Und dann ist es natürlich unter Umständen die Frage, wenn ich da sehr lange stehe, dann oder bei so einer Startpreissache, wenn ich halt relativ wenig lade, dann ist es vielleicht unattraktiv, weil der Startpreis sich auf nur wenige Kilowattstunden verteilt. Wenn ich da sehr viel lade, dann wird es vielleicht wieder attraktiver, weil der Startpreis dann irgendwann egal wird. Und insofern fragt diese App dich immer so ein bisschen, was planst du denn ungefähr zu laden von bis? in Prozenten kann man das oft schneller denken als in Kilowattstunden und deshalb fragt sich, okay, was hast du für ein Auto, programmierst du da einmal rein, dann weißt du, was hat es für einen Akku und dann kannst du halt sagen, okay, ich bin irgendwie bei 40% und ich würde jetzt so bis 80 laden wollen und dann sag mir mal, welche Karte ich daran halten soll. Und wenn du jetzt nicht nur zwei Ladekarten im Auto liegen hast, sondern so wie ich ungefähr 15 oder so, dann die haben sich halt auch über die Jahre angesammelt, gell? Ich habe halt auch nicht 15 Ladekarten auf einem Tag bestellt, sondern das waren halt immer so, wenn eine Ladekarte keinen monatlichen Grundpreis hat, sondern einfach so irgendwie nur so ein...
Die so bin ich ja halt auch über die hier NBW und EWE gestolpert. So, ja, die kosten mich mal nichts. Irgendwie, da muss ich dann 5 € bezahlen oder 10, dass sie mir die zuschicken. Mhm. Und ich habe diesen einen Schnelllader, den du auch immer benutzt.
Ionity.
Da habe ich auch noch die Karte irgendwie. So für den Fall, dass ich mit dem kleinen Auto mal doch eine Langstrecke fahren muss. Da ist ja irgendwie, wenn man da diesen Tarif bucht, dann für einen Monat, dann lohnt sich's halt richtig. Das hast du, glaube ich, mal erzählt.
Genau, das mache ich auch eigentlich immer. Genau, also dann ist diese Charge-Price-App, sag ich mal, dann wird die so richtig wuchtig, weil wenn du halt so viele Ladekarten hast und du bist jetzt dann irgendwo in irgendeiner Stadt, ich war da zum Beispiel letzten Ausflug ins Allgäu, waren wir dann irgendwie in Fischen im Allgäu, ja, weil da ist der Wald mit den Eichhörnchen und da fährst du da hin und dann siehst du, okay, Ladesäule gibt's auf dem Parkplatz am Eisstadion. Und dann fährst du auf den Parkplatz am Eisstadion und da ist die Ladesäule. Dann tippst du die an auf der Karte und dann sagt dir das Ding, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mal genau, was da rauskam, aber irgendwie sagt sie dann wahrscheinlich Stadtwerke München oder sowas. Und dann hast du die Karte von Stadtwerken München, dein Account weiß, dass du die hast. Das heißt, wenn du die antippst, dann sagt er unter all deinen Ladekarten, Stadtwerke München ist der günstigste. Und dann ziehst du deine Stadtwerke München Karte aus der Mittelkonsole, hältst sie da ran, piepst, zack, Strom. Und dann musst du dich auch nicht mehr so groß darum kümmern, was waren jetzt die Tarife von diesen anderen Karten, die ich dann noch gehabt hätte. Die ist die günstigste, mehr muss ich nicht wissen. Dann halte ich die da dran. Und die Frage, wie kommst du jetzt zu den günstigsten Karten, da ist dann vielleicht die App Ladefuchs eher so der way to go, weil die kann was anderes. Die kann nämlich so diese Frage beantworten, ich stehe hier vor dieser Säule. Was wäre die geilste Karte, die ich heute haben könnte, um an dieser Säule zu laden? Und dann musst du halt irgendwie rausfinden, was ist diese Säule, wo gehört die dazu? Zu welchem Anbieter oder zu welchem Ladenetzverbund oder sowas gehört die oder ja, da kannst du dann gucken, das ist eine Säule von Ladenetz Plus oder es ist eine Säule von TEAG oder es ist eine Säule von Aral Puls oder es ist eine Säule von XYZ, keine Ahnung. Und dann sagt dir diese App, wenn du da jetzt AC laden willst, wäre diese Karte die geilste. Wenn du da DC laden willst, dann wäre diese Karte die geilste. Und ich muss zugeben, ich habe im Ladefuchs selber, glaube ich, der hat mich noch zu keiner einzigen Ladekarte geführt, weil diese App rauskam, da hatte ich die meisten meiner Ladekarten schon. Mhm. Aber wahrscheinlich wäre das ein Weg, wie man, wenn man diese App an den üblichen Ladestationen, an denen man so in seinem Alltag vorbeikommt, mal verwendet, wie man entscheiden kann, welche Ladekarten man sich mal bestellen sollte. Und wenn man die dann hat, dann auf jeden Fall in den ChargePrice-Account reinhauen, weil das Charge-Price-Ding dich halt auf Reisen in unbekanntes Gebiet, wo du halt irgendwo landest in deinem Urlaub, bist du jetzt irgendwo in Dresdner Südstadt, parkst da irgendwo und denkst dir, irgendeine unbekannte Säule, ich war hier noch nie, was halte ich da dran? Ich habe 10 Karten dabei, was halte ich da dran, um nicht abgezockt zu werden? Und dafür ist Charge-Price, glaube ich, einfach unschlagbar, zumindest in meinen App-Auswahl. Und dann gibt's ja noch diese ganz andere Welt, Langstrecke. Was willst du auf Langstrecke? Und auf Langstrecke muss ich ganz persönlich sagen, kommt man mit so Ladekarten, die man ohne Grundgebühr in der Mittelkonsole schimmeln hat, die einen nichts kosten. Die hat man einmal bestellt, hat einmal diese 4,99 € oder 9,99 € oder irgendwas dazwischen. Strafgebühr fürs Ausstellen der Karte und fürs Anlegen des Accounts mal bezahlt und seitdem schimmelt die da in der Mittelkonsole. Mhm. Da kommst du natürlich theoretisch durch, aber da zahlst du dich dumm und dämlich. Für eine Langstrecke willst du eigentlich in so ein monatlich kündbares Abo, wo du irgendwie irgendeinen Betrag zwischen 5 und 12 € auf den Tisch legst und dich dann auf dieser Strecke eigentlich versuchst mit den Ladesäulen dieses einen Anbieters, wo du jetzt dein Abo abgeschlossen hast, durchzuschlagen. wenn du natürlich in deinem Profil sowas drin hast, dass du irgendwie Geschäftsreisender bist und irgendwie dreimal im Monat oder noch öfter Langstrecke fährst, dann kannst du auch ein Jahresabo bei sowas abschließen. Das ist jetzt nicht mein Profil. Mein Profil ist irgendwie 3 bis 5 Langstreckenreisen im Jahr. Und die verteilen sich irgendwie so durchs Jahr. Und in der Regel mache ich dann
das sind halt die Urlaubstouren und.
Genau.
Ja, genau, nochmal zur Schwiegermutter.
Wir fahren, mal, was weiß ich, zu Weihnachten oder sagen wir mal irgendwie so über den Jahreswechsel zur Schwiegermutter. Wir fahren dann irgendwann in den Osterferien irgendwo hin. Wir fahren in den Sommerferien irgendwo hin. Wir fahren wahrscheinlich nochmal an irgend so einem dieser langen Wochenenden. So, was weiß ich, Pfingsten oder.
Mhm. Ja, klar.
Was auch immer, diese Donnerstag bis Sonntag Dinger irgendwo hin. Und dann in den Herbstferien nochmal irgendwo und dann nochmal irgendwann zu Weihnachten oder so. Da kommen so auf 4, 5 Langstrecken im Jahr und vielleicht gibt es zwischendurch nochmal irgendeinen Sondergrund, wo man mal irgendwo hinbrettern muss. Aber in der Regel ist es nicht so, dass es für mich jetzt ein Jahresabo lohnt, weil ich in jedem Monat irgendwie zum Beispiel jetzt, wenn ich zurückdenke im Februar, bin ich glaube ich keine Langstrecke gefahren. Im März wird jetzt wahrscheinlich auch keine kommen. Insofern, ich buche das dann monatlich und da muss halt gucken, was ist auf deiner Strecke ein attraktiver Anbieter, wo du gute Ladesäulenabdeckung hast. Und ich habe jetzt zum Beispiel auf dieser Strecke, die ich immer fahre, ins Allgäu runter zu meiner Schwiegermutter, so in die Nähe der Alpenregion runter, also von uns aus, von Frankfurt ist das die A3 und dann die A7 runter, habe ich mit vielen rumprobiert. Ich bin da mit Aral Puls runtergefahren, ich bin da mit ENBW runtergefahren, ich bin mit Ionity runtergefahren und ich persönlich bin bei Ionity kleben geblieben. Aber die bieten dir alle in irgendeiner Form einen Tarif, wo du irgendeine Summe so roundabout 10 Euro auf den Tisch knallst für einen Monat und dann für 39 Cent laden kannst. Und wenn du das ausrechnest, sonst kriegst du die Kilowattstunde auf der Autobahn so vielleicht für 59 oder 57 Cent oder mal für irgendwas knapp über 60 Cent. Das heißt, du sparst irgendwie so roundabout 20 Cent die Kilowattstunde und ja, 20 Cent die Kilowattstunde durch die 10 Euro geteilt, die du da zahlst. Jetzt muss ich mal hier kurz Mathe machen. Das sind 50 Kilowattstunden, die du da laden musst, um die 10 Euro sozusagen die Grundgebühr rauszusparen. Und 50 Kilowattstunden, das ist faktisch bei so einem heutigen modernen Auto ein Akku. Auch, also 10-80% oder so, ja, die Akkus sind größer, aber so die üblich, also ein so ein fetter Ladevorgang oder vielleicht zwei, wenn du, je nachdem, wie besinnungslos du das Ding auf null runterfährst. Und das hast du in der Regel schon bei so einer Langstrecke nach der Hintour, hast du das schon drin. Ja, brauchst du ja, nicht groß, genau. Brauchst du nicht groß rechnen. Insofern, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann muss man halt gucken, dass das monatlich kündbar ist. Und dann ist es eigentlich eine Frage der Strecke. Also vor allen Dingen, wenn es international geht, ist Ionity halt wahnsinnig gut aufgestellt, weil die gibt's auch in Italien, die gibt's in Frankreich, die gibt's in Spanien, die gibt's in Dänemark.
Du hattest doch letztes Jahr im Sommer oder im Osterurlaub so eine Ionity
genau.
Frankreich-Karte sogar, oder?
Nee, das ist einfach international. Also du klickst das Abo in Deutschland und dann kannst du.
Aber war da nicht irgendwas mit Roaming von deiner Karte? Irgendwie letztes Jahr? Vielleicht täusche ich mich auch.
Nee, also ich habe das in Deutschland abgeschlossen und das Ionity-Abo und das gilt dann auch in den europäischen Ausländern, das hat dann halt andere Preise, man muss halt gucken. Also in Frankreich war das sogar der praktische Effekt, dass es da günstiger ist.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das an Mehrwertsteuer oder Stromsteuer oder irgend sowas liegt, keine Ahnung. Aber in Deutschland zahlst du mit einem Ionity-Abo für, was kostet es, 11,99 glaube ich im Monat, 39 Cent.
Okay.
Und dann fährst du mit demselben Monatsabo, was du gerade aktiviert hast, über die Grenze und dann zahlst du noch 33 Cent. Also da planst du dann natürlich schon mal so, dass du denkst, oh ja, lass mal die erste Ladung von Frankfurt aus irgendwie hinter die Grenze schieben, ne? Fahr ich im Zweifel was langsamer. Dann sind es schon mal 6 Cent die Kilowattstunde, die ich da einspare. Genau. Und von daher, bei diesen Karten, die keine Grundgebühr kosten, würde ich sagen, das ist wie Pokémons, ja, you gotta collect them all. So eine Mittelkonsole ist geduldig, einfach reinschmeißen
ja.
Und alles dabei haben und wie gesagt, nicht alle am Anfang kaufen, das ist völlig sinnlos, also langsam anfangen und dann gibt's ja immer mal so über die Jahre, so ist das bei mir halt auch passiert, dann liest du irgendwas in irgendeinem Forum oder irgendeine Presse, keine Ahnung, irgendwo kriegt man das mit oder die Ladefuchs-App sagt's dir, jetzt ist irgendwie hier ein Anbieter XY neu auf den Markt gekommen und hat halt voll die geilen Preise. Dann bestellst du dir die Karte, gibst die 6 Euro aus oder 8 oder was auch immer da ist und dann ist wieder eine mehr im Handschuhfach. Und solange die keine monatliche Grundgebühr hat, frisst die ja auch kein Brot. Und nach 4 Jahren liegen da halt 12 Stück. Und dann ist das halt so. Und das wird wahrscheinlich auch weiter wachsen über die Jahre. Das schließe ich nicht aus.
Ja.
Und für die Langstrecke muss man halt strategisch gucken. Dann macht man sich ein Monatsabo. Und wenn ich jetzt feststellen würde, wenn ich mit so Apps wie A Better Route Planner beschließe, ich fahre jetzt nach, keine Ahnung,
Kroatien.
Kroatien oder jetzt bei mir im Sommer wahrscheinlich nach Dänemark, oder nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher, weil wir haben es schon gebucht, nach Dänemark, dann gibst du in Better Route Planner ein, mach mir mal eine Strecke da hoch, Frankfurt, was auch immer da oben in Dänemark, und benutzt mal nur Ionity und nimm mein Auto zur Grundlage. Und dann plant er das und sagt, hältst du da, und das dauert jetzt 13 Stunden und 58 Minuten. Und dann sagst du, okay, mach dieselbe Planung nochmal, benutzt mal nur ENBW. Und dann sagt er, ja, dann musst du da und da halten stattdessen. Und dann dauert das, weiß nicht, ich habe jetzt keine Zahl, 12 Stunden irgendwas oder 14 Stunden irgendwas. Ja, dann kommt was anderes raus, weil die vielleicht nicht ganz so optimal liegen oder weil die so irgendwas. Dann machst du das Ganze nochmal mit Aral Puls. Und dann sagt er dir, weiß ich nicht, Aral Puls ist, ich will jetzt niemanden unter den Bus werfen, ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, ja, Aral Puls ist in Dänemark scheiße. Ich weiß es nicht, ja, das ist jetzt pure Spekulation. Ja. So, oder vielleicht ist es geiler in Dänemark, ja, das ist da total geil vertreten, jede zweite Aral-Tankstelle hat 5 von diesen Ladesäulen und demzufolge kannst du sozusagen einen optimaleren Weg planen, weil die an den besseren Orten für dein Auto liegen. Ja, vielleicht machst du das, planst du das dreimal durch, vielleicht bist du auch zu faul und sagst dir, Ionity war beim letzten Mal geil, ist auch bei der Reise wieder geil, wird schon passen. So habe ich das in der Regel gemacht, weil meine Erfahrung, Ionity hat halt Ladesäulen oft auf den Autobahnraststätten, wohingegen ENBW und Aral Puls in meiner Wahrnehmung, man mag mich korrigieren und vielleicht ist das auch regional unterschiedlich, eher so Autohof gebunden ist. Vielleicht ist das in anderen Regionen anders. Auf den Strecken, die ich gefahren bin, war das so meine Erfahrung. Und natürlich hast du bei einem Autohof vielleicht gastromäßig ein bisschen mehr Auswahl oder es ist nicht ganz so blöd wie auf einer Autobahnraststätte, aber dafür ist der Umweg, den du fährst, immer so ein kleines bisschen höher. Du musst dann immer irgendwie runter und nochmal durch den Kreisel und nochmal eine Ampel und dann ist da der Autohof. Ja. Und die Autobahnraststätte ist halt immer so runter, Stecker, weiter. Muss jeder selbst wissen, glaube ich. Das ist dann so ein bisschen das Für und Wider. Aber das wäre mal so mein Monolog zum Thema Karten gewesen.
Ja, wie gesagt, ich kann ja nicht viel beisteuern, insbesondere weil ich halt mit dem kleinen Auto bisher nicht auswärts geladen habe.
Sagst du mal, kleines Auto, das war jahrelang mein Hauptauto, was du da hast.
Ja, aber wenn es neben dem Bus steht, ist es das kleine Auto.
Ja, okay, zugegeben.
Ja, uns hat ja den abersetzt, das heißt, es gehört,
es kommt in die Kategorie kleines Auto.
Es nimmt einfach den Platz vom kleinen Auto. Steht ja auf dem
gleichen Parkplatz. Ich könnte den ab wahrscheinlich in den Kofferraum stecken, aber ja.
Zwei. Ja, den Parkplatz da, wo der abstand, da musste man schon ein bisschen umräumen, damit der auch vernünftig drauf passt, ohne mit allen Alarmglocken einen anzubimmeln, wenn man da rückwärts reinparkt. Also.
Tja. Ja, ja, mein großer Dicker war ja jetzt in eine Rückrufaktion verwickelt. Das heißt jetzt Feldmaßnahme, habe ich gelernt.
Hast du das nicht letzte Woche schon erzählt?
Habe ich das letzte Woche erzählt. Jetzt ist er wieder zurück. Ja. Und ich hatte so einen Dieselgurgler als Leihwagen. Das war ganz
fast. Ah, stimmt, das hat's nur als Vorausschau gehabt, ja.
Aber ja, das war jetzt erst vorgestern, habe ich ihn wieder zurückgeholt.
Das hat nur ganz auch, kurz. Unserer war auch irgendwie zu so einer.
Du hast so einen asthmatischen Golf, hast du erzählt?
Ja, das war ganz schlimm so. Der macht alle Lampen an. Ich tank den jetzt nicht mehr. Hier hast du die Karre wieder.
Ja, das hast du erzählt, ja. Ich hatte einen Skoda Karoq, wie auch immer der ausgesprochen wird. Ja. Das ist so ein SUV, der ist auch gar nicht so klein. Der hatte sogar eine dritte Sitzreihe im Kofferraum zum Ausklappen, zu deren Test es aber nicht kam, weil ich hatte ihn nur einen Tag und eine Nacht. Und am nächsten Tag war mein Auto schon wieder fertig, weil zum Glück keine Batteriezelle betroffen war. Die wurden irgendwie alle durchgemessen und sind wohl alle noch fein und keiner davon musste ausgewechselt werden.
Der Vater von einer Schwimmfreundin von unserer Großen, der ist neulich ich glaube an Weihnachten war das, auf dem Rückweg von Berlin mit seinem ID7 liegen geblieben, weil zwei Batteriezellen im Eimer waren und der sich dann nicht mehr laden lässt und auch nicht mehr fahren lässt und auch nichts mehr macht und
das ist unschön, ja.
Ja, also.
Ich habe jetzt nochmal Software-Update bekommen, weil irgendwie, es war dann so gleich zwei Feldmaßnahmen von VW. Es hieß dann irgendwie, ja, der muss ein Software-Update kriegen und danach ein Batteriezellencheck, und der Batteriezellencheck kann nur durchgeführt werden, wenn vorher dieses Software-Update drauf ist, weil das vermutlich irgendeine Art von Diagnosefähigkeit oder irgendwas auch immer hinzufügt, was die Voraussetzung für diesen Testdurchlauf ist. Insofern war dann klar, die müssen das beides gemeinsam machen. Und da hat er halt gesagt, ja, machen wir mal, veranschlagen wir mal 3 Tage. Und dann nimmst du hier so einen Leihwagen mit.
Mhm.
Und dann habe ich halt gesagt, ja, muss aber schon die 2 Kindersitze irgendwie reingehen. Und dann bekam ich halt diesen Karoq. Und da habe ich jetzt zumindest mal gesehen, wie das neuere, weil der war sehr neu, wie das neuere Infotainment-System aussieht, weil das ist ja das gleiche wie in den Elektroautos. Das ist ja jetzt so VW-Style. Ja. Und wie die neuen Lenkräder auch gemacht sind, wenn sie jetzt nicht mehr die Sensortasten haben, die der ID Bus und der ID3 leider immer noch haben, diese komischen Sensor-Touchfelder, sind das ein bisschen ätzend.
Der Cobra Born auch.
Ja, und das haben sie jetzt wieder korrigiert. Das hat dieser Skoda, gut, es ist jetzt auch Skoda und nicht VW, aber ich glaube, das haben die neueren VWs auch nicht mehr. Und bei dem Skoda war auch der ganze Tempomaten-Steuerungskram auf einem eigenen Hebel, unterhalb des Blinkerhebels. Das kannte ich so von Mercedes, dass die das auch so machen, und das mochte ich eigentlich immer. Und das mochte ich auch hier wieder. Man muss sich dann kurz umgewöhnen, dass man das nicht mehr auf diesen Tasten links am Lenkrad hat. Aber so ein eigener Hebel, der nur dafür zuständig ist, das zu steuern und dadurch auf dem Lenkrad wieder Platz für andere Sachen, fand ich eigentlich ein gutes Konzept. Und das neue UI von dem Infotainment, das wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich ist wie das, was ihr in eurem etwas neueren Bus habt, ist schon flüssiger als mein altes, muss man schon sagen. Die Funktionalität war jetzt gar nicht so viel anders, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich muss es unbedingt haben. Aber so die Wupplizität, wenn man das so nennen möchte, die wuppte mehr. Das war schon flüssiger. So wie Kartenanimationen und solche Sachen, wo du dann merkst, so, okay, da ist ein anderer Prozessor drin, der hat ein bisschen mehr Umf, um das so ein bisschen flüssiger dahin zu malen. Das war schon ganz gut.
Ja, krass, gell, dass unsere Handy das schon vor 15 Jahren konnten.
Ja.
Dieses Auto, wo du halt, also da kannst du ja einen großen Prozessor mit Kühlung und zwar soll einbauen, schaffen es einfach nicht.
Ja, also, das ist traurig.
Das
ich weiß nicht, ob es da an den Stückkosten liegt oder daran, dass es einfach keine Computerfirmen sind oder nur langsam jetzt werden.
Ja.
Keine Ahnung, wo das hängt. Aber ja, ich habe das jetzt zumindest mal erfahren, wie das jetzt aussieht. Ich habe aber auch so gemerkt, so, okay, die Animation ist flüssiger, aber ist das jetzt was, wo mein Leben sich entscheidend verändert? Wäre schon geil, aber ich kann da, glaube ich, auch noch 4 Jahre mit oder 3, die ich jetzt habe, mitleben, dass das jetzt nicht sich so flüssig bewegt, weil am Ende führt mich das Navi trotzdem dahin, wo ich hin muss, und das passt dann schon.
Ja, und es wird dir trotzdem immer noch irgendwie hakelig vorkommen. Also verglichen mit du, weiß ich nicht, lässt ein Handy mitlaufen, ist halt immer noch wackelig, finde ich.
Ja, wobei ich muss ja sagen, wahrscheinlich bin ich da irgendwie abgehärtet aufgrund der Tatsache, dass ich mit Computerspielen in den späten 80ern angefangen habe. Ich finde auch immer, wenn die Leute dann sagen, so ja, dieses Game hat da irgendwie, irgend so ein 3D-Shooter hat so Micro-Stutter, weil sie irgendwie mal versehentlich unter 120 Frames die Sekunde gedippt sind. Und ich denke mir so, Digga, wir hatten früher 17 und wir haben auch die Leute am Kopf getroffen. Also,
hold it. Lern halt zielen.
Genau. Okay. Nein, wahrscheinlich sind die alle besser als ich. Aber mich hat's halt nicht gestört, gell? Es hat halt immer geruckelt irgendwie. Das war normal. Und dann heutzutage läuft so ein Game dann mit 50 Frames die Sekunde oder mit 35 und dann sagen die, ah, was? 35? Unfassbar. Es muss 120.
Das sehe ich ja nicht.
Unspielbar und so. Komplette Competition lost und so. Und da denke ich mir so, ich glaube, wir sind in der Generation Gamern, in der ich groß geworden bin, sind wir einfach leid gewohnt, was Ruckeln angeht. Das war halt einfach normal. Es hat halt immer geruckelt.
Ja.
So. Und deshalb.
Wenn du in meiner Firma arbeitet, bist du auch im Teams-Call gewöhnt. Aber nur wenn du in der Hauptzentrale bist, weil da ist nämlich das Internet so scheiße, dass wenn du mit jemandem sprichst, der auch in der Firma ist, so, oh komm, lass runtergehen, Kaffee trinken. Ich höre dich nicht.
Ja, okay, oh, gleich. Das ist übel. Das ist
zum Glück nicht so. Ist wirklich leider echt traurig.
Ja, das ist schade. Nee, das WLAN bei uns ist eigentlich ganz okay, das funktioniert. Die Leute regen sich zwar auch immer auf, aber ich glaube, es sind oft ihre PCs, die einfach durch sind und gar nicht so sehr das WLAN, weil also mein PC ist ziemlich potent, zum Glück.
Ja, du hast ja so eine Ultramaschine.
Ich habe so eine Entwicklermaschine, wo ich irgendwie mal aus dem Vollen schöpfen durfte. Da bin ich auch sehr privilegiert, das weiß ich. Die anderen Kollegen haben dieses Privileg nicht.
Ach, apropos Firmenrechner.
Ja.
Mein Firmenrechner macht immer, kannst du natürlich jetzt überhaupt nichts zu sagen, aber ich fühle mich da immer beobachtet, in Anführungsstrichen.
Jetzt kommt.
Wenn ich den sperre oder zuklappe,
ja,
dann schmeißt er jedes Mal den Ventilator an und dreht los und macht und das erinnert mich total an dieses City at Home Projekt. Weißt du, so, wenn du auf Standby war und nicht Standby.
Ach so, ja.
Also wenn du nichts gemacht hast, dann hat er den Prozessor genutzt, um SETI-Pakete zu rechnen.
Das ist auch ein Blast from the Past gerade. SETI-Paket, ja.
Ja, ja, genau. Aber ich denke mir jedes Mal so, was machen die mit meinem Rechner in dem Moment, wo ich ihn sperre? Also wirklich so, ich sitze davor, arbeite, auch, also, keine Ahnung, viele Bilder, was auch immer, zusammen basteln, machen, also schon versuchen, Last drauf zu bringen. Gut, ich denke nicht, dass ich da wirklich ernsthaft Last drauf bringe mit dem, was ich mache. Aber da höre ich den Ventilator nahezu nicht und dann sperre ich ihn und dann geht er los und läuft 5 Minuten oder weiß nicht, jedenfalls so lange, bis ich das Zimmer verlasse.
Ich denke mir jetzt mal
so.
Das Einzige, was bei mir immer so durchdreht, ist dieser Windows Defender vor irgendwas.
Vielleicht ist es das Ding der noch.
Irgendwie der Meinung ist, der muss jetzt mal wieder irgendwie den ganzen Rechner aufs Links ziehen. Aber das macht ja auch scheinbar, wenn ich eingeloggt bin und damit arbeite, das hält ihn nicht auf.
Ist auch immer nett.
Ja. Von daher, vielleicht ist er bei euch anders eingestellt. Das wäre jetzt nur eine Idee. Was soll er denn sonst machen? Ist schon schwierig.
Ja.
Vielleicht faltet er Moleküle, oder gab es auch mal Folding at Home, war doch auch so, nach SETI war dann irgendwie so, wir Krebsforschung, glaube ich, irgendwelche Proteine.
Ah, okay.
Nee, berechne, gab es auch mal.
Ja, also wenn ich in ein Programm schreiben würde, was ausspionieren würde, würde ich auch, der Rechner wird gesperrt, alles klar, dann muss man die Rechenpower
machen. Na gut, also das eine, was natürlich ist, so Krypto, ne? Also so Krypto-Mining.
Ja, geil, oder?
Aber da hast du schon einen harten Trojaner drin. Ich glaube nicht, dass das dein Arbeitgeber macht. Wobei, hey, vielleicht verdient sich da ein Admin was dazu.
Ja, weiß ich nicht, 2000 Geräte oder so? Der lohnt sich da auch.
Mein privates Botnetz. Ich werde reich. Und den Strom dafür zahlen meine Kollegen.
Stimmt, den zahle ich dann sogar hier zu Hause.
Ja.
Ja. Ja. Vom Dach.
Seit März. Eine schöne Verschwörungstheorie, die ich da gerade deinen Kollegen und deinen IT-Kollegen unterstelle.
Ich mach mal ein Ticket auf. Sag einfach nur, da rechnet jemand Kryptowährung auf meinem Rechner und guck mal, was passiert mit dem Ticket.
Kriegst du ziemlich schnell einen Rückruf, würde ich vermuten.
Ja, das kann sein.
Ja.
Ich hatte ja mal hier Obsidian auf meinem Rechner installiert, weil es ging.
Hilf mir nochmal, das ist in so ein
PKR, so Acknowledgement.
Note-Taking-Zeugs, genau. Ne?
So, ja, sowas. Und dann hat mich jemand angerufen von IT, die kannte ich auch. So, ja, du hast das installiert. So, ja, das darfst du nicht. So, okay, ging aber. Ich denke, ihr verbietet alles, was. Nee, haben wir nicht verboten. Darfst du trotzdem nicht. Okay, und jetzt? Jetzt bleib ich am Telefon, bis du es runter hast. Oh, okay, alles klar. Ups. Ja.
Ja, ich habe zum Glück ein unmanaged Device. Ich weiß, ich bin privilegiert, was das angeht.
Das ist
aber,
schon, das ist nice, ja.
Ja, ich habe beides. Ja, gut, ich habe ein unmanaged und ein managed Device. Und genau. Auf dem managed Device unterliege ich denselben Sachen, das ist natürlich klar. Und auf dem unmanaged Device darf ich gewisse Dinge, die ich auf dem managed Device darf, wiederum nicht tun. Das heißt, die müssen sich ergänzen. Ich muss die immer beide irgendwie haben. Und muss sie natürlich dann, das ist der Nachteil von der Konstruktion, im Zweifel, wenn ich ins Büro gehe, muss ich auch beide mitschleppen. Das ist natürlich dann ein bisschen nervig.
Ach so, und der eine ist dann mit dem Mail-Server und so Kram verbunden?
Ja, genau, solche Geschichten. So, der eine hat halt sozusagen den ganzen Corporate-Kram und der andere hat den ganzen Developer-Kram. Und ja, dann gibt's manchmal so Probleme, wenn du so Dinge machen musst, die sich irgendwie überschneiden und dann so, dann muss ich jetzt einen USB-Stick nehmen, so wie so ein Urmensch.
So ein Andertaler.
Genau. Aber ja, gut, so ist es. Dafür hast du dann im Alltag einen Rechner, wo du irgendwie, wenn du feststellst, hier dieses Tool wird auch jetzt mal geil und es ist Open Source, ja, okay, dann runterladen, installieren, ab geht's.
Ja, das ist ganz gut.
Ja.
So, ja, ich glaube, Ladekarten haben wir ausführlich behandelt, würde ich mal sagen.
Das haben wir, glaube ich, abgehakt, ja. Also Leute, einfach kaufen, Strom laden, ist ziemlich easy.
Ja, tut
ich. Und das Gute ist, mein Strom hat sich jetzt seit dem Iran-Krieg nicht verteuert. Ich glaube, das ist mit den bei den Diesel-Kollegen nicht ganz so.
Ja.
Von daher, vielleicht ist es gar nicht so schlau, sich von diesem Diesel abhängig zu machen.
Ja. Aber so ein Elektroauto ist auch nicht.
Bitte?
Ist auch, genau, so ein Elektroauto ist leider auch nicht so günstig wie ein günstiger Benziner.
Nee, das war jetzt auch nicht an den einzelnen Bürger gerichtet, sondern so mehr an das Gesamtkonstrukt Deutschland, Politik und so.
Okay.
An den Herrn Merz vielleicht.
Lass uns lustiger werden.
Oh. Ich weiß nicht, ob ich das delivern kann heute.
Es ist Zeit für den Dad-Joke in dieser Woche. Ich muss mal suchen. Ich habe die Woche auch irgendwo einen aufgeschnappt und mir irgendwo hinnotiert. Ich muss nur noch wissen, wo ich ihn hinnotiert habe.
Okay. In der Zwischenzeit kann ich dich ja mal fragen, weißt du, was ich machen würde, wenn ich einen DeLorean hätte? Die sind ja schon selten, ne?
Mhm.
So ein DeLorean. Ich glaube, ich würde den nur von Zeit zu Zeit fahren.
Okay, ja, ja.
Okay. Hast du deinen gefunden, oder?
Ja, ja, rein? Ja.
Ja, dann mach.
Nee, die Frage, warum man im Wald so schlechten Handyempfang hat.
Nee, weiß ich nicht.
Wegen 2G. 2G.
Oh.
Verstehst du?
Oh, ja, yeah, I get it. Ja, der ist gut. Ich scroll hier nochmal hoch. Habe ich da oben noch einen? Ich war neulich im Restaurant. Der Koch, der wollte keinen Nachtisch machen. Der hat sich vor dem Nachtisch gedrückt. Er ist desertiert. Darf ein Kieferorthopäde eigentlich auch Eichen und Birken behandeln? Oder ist das verboten? Okay, reicht.
Ja.
Ja. Frau Nachti hat mir auch noch einen geschickt, der war aber auf Englisch. Und ich bastel noch so ein bisschen an der Übersetzung. Der wartet noch bis nächste Woche, bis ich irgendwie okay. weiß, wie man den auf Deutsch vorträgt.
Na dann.
Aber ja, ein paar habe ich jetzt wieder. Sind noch ein paar reingekommen, das ist ganz gut.
Sehr gut.
Ja, dann kommen wir zur nächsten Kapitelmarke und die heißt natürlich, was schauen wir, nee, halt, die heißt, was haben wir trainiert?
Ja,
Entschuldigung, genau. Jetzt hätte ich beinahe einiges gibt. Das ist ein Skandal.
Die Lieblingskapitelmarke von allen.
Ja, diese Woche habe ich dir eine eBay-Auktion geschickt, wo man hier berühmte Rennfahrräder kaufen kann, die berühmte Triathlons gewonnen haben, aber du bist, glaube ich, festgenagelt auf dein neues Canyon, oder?
Ja, ich denke schon.
Das wäre auch ein Gebrauchtrad gewesen. Das
von 2010 oder so.
Ja, so richtig alt und schon ganz viele Rennen gefahren. Ironmans in Frankfurt und so.
Ja, also schon geil, so ein Rad zu haben. Aber ich habe jetzt, weiß ich nicht. Meine Frau hat neulich, als ich irgendwie mit ihr nochmal über das Fahrrad und Neukauf und so weiter gesprochen habe, so, das Rad war doch schon alt, als wir uns kennengelernt haben, oder? So, ja, genau. Und naja, jetzt ist es halt noch, ist jetzt ja, 23 Jahre oder so.
Mhm.
Und ich habe jetzt Lust, so was Neues, Schnelles zu haben. Und deswegen habe ich auch die Woche wieder viel trainiert. Ich habe 4 Einheiten untergebracht.
Wow.
Ja.
Drei, wie viel trenne ich jetzt noch von deiner Bestellung?
Noch 6.
Okay.
Aber,
jetzt kommt's.
In meiner Größe ist es aktuell nicht verfügbar.
Ah!
Ich hoffe, dass es wiederkommt und dass es nicht so, ja, nee, läuft aus. Ja, so im Herbst kommt dann das Neue.
Hättest du denn noch einen zweiten Hersteller, ein zweites Modell irgendwie? Hast du noch eine Option B?
Ja, das ist eins teurer bei denen. Also für 1000 mehr. Weil alles, was man so von anderen Herstellern oder ich zumindest von anderen Herstellern finde, fängt dann halt irgendwie bei 8.000 oder 9.000 Euro an und irgendwann, also hört's halt auch mal auf.
Ja, ouch, ja. Ich hatte neulich, kennst du Bike Fit James?
Nee.
Ein YouTube-Kanal?
Nee.
der hat sich so auf halt Bikefitting, also so Leute, Fahrräder auf Leute anpassen oder andersrum. Mhm. Ich stelle mir gerade so vor, wie die Leute so zurechtgebogen werden. So. Ja.
Hier und dann, ja.
Ich nehme doch mal den Kopf runter, das ist doch nicht, was soll denn das? Der hat so einen YouTube-Kanal und das ist so das Ding, was der irgendwie so scheinbar beruflich macht, irgendwie Leute auf Fahrräder anpassen. Oder mhm. Fahrräder auf, jetzt habe ich schon wieder gemacht. Fahrräder auf Leute anpassen. Und der hat der hat mittlerweile irgendwie so einen neuen Mitarbeiter, der irgendwie selber massiv Rennen gefahren ist und da ganz viel Erfahrung mitbringt. Und jetzt auch dort arbeitet scheinbar und immer wieder in diesen Videos auftaucht. Und der hat neulich so ein Video gemacht, wo sie so ein Ranking gemacht haben, welche Fahrräder so die Top-Triathlon-Fahrräder sind.
Ah, ja, ich sehe es gerade hier.
Und da wurde dann auch darauf eingegangen, was die Fahrräder so sind von der Grundanlage her. Und dann auch immer so ein bisschen erwähnt von, wie customizable sind die, also wie gut lassen die sich fitten auf Leute. Das kannst du
auch einstellen, ja.
Und manche sind halt vielleicht so, dass du sagst, also wenn du zufällig die Körperform und Größe für dieses Fahrrad hast, dann viel Spaß damit, aber wenn nicht, dann meine Güte, meide dieses Fahrrad. Und ich glaube, dein Canyon, was du da anvisiert hast, schneidet da ganz gut ab. Die sagen, da glaube ich, da kannst du einiges machen.
Okay. Ich habe schon vielleicht angeklickt, das Video.
Ja,
ich
werde das sagen, musst du gleich noch schauen. Mal gucken. Genau.
Heute Abend noch, ja.
Das ist mir neulich durchgerauscht. Ja,
Bikefit, James. Ja, Bikefitting ist auch noch so ein Thema, was ich dann vermutlich sinnvollerweise auch irgendwann machen sollte.
Ja, der Punkt ist halt, wenn du das beim Kauf gleich mit berücksichtigst quasi, so wie jetzt, indem du so ein Video vorneweg guckst, kann man ja vielleicht verhindern, dass man einmal die falsche Rahmengröße bestellt und
ja.
So, ja, dann war's das. Insofern, gerade wenn du vor einem Neukauf stehst, ist es ja durchaus was man vorneweg betrachten sollte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich bin gespannt. Noch 6 Einheiten, dann wird's ernst.
Ja, das Coole war, es war eine Outdoor-Einheit dabei. Ich bin einmal meine 30 Kilometer Außenrunde, die ich früher schon immer gefahren bin, die ich auch früher mal in der Stunde fahren konnte, jetzt in der Stunde 17 oder so gefahren. Und ich habe so gekeucht.
Ja, war die Ampel rot, ich meine, ist ja klar.
Ja, ja.
Diese eine
Viertelstunde
Ampel. Die hat alles versaut. Ey, du hast es schon von Weitem gesehen, dass die rote, musst schon abbremsen, oder ist schon die ersten Minuten verloren gegangen.
Ich nur kurz hingelegt. Also.
War es nicht wenigstens beim Bäcker oder irgendwas, was als Ausrede taugt?
Nee, vor allem, die Uhr hört ja auf zu zählen, wenn ich stehen bleibe.
Ach, shit.
Ja, also es ist nahezu eine Netto-Fahrzeit. Ja.
Na gut.
Nee, da muss man noch ein bisschen Busy Training reinhauen. Aber was wäre, wenn ich jetzt diese 34 Einheiten nicht über den Winter gemacht hätte? Also dann würde ich halt noch viel mehr japsen da jetzt.
Ja, klar.
Also deswegen. Ja, und hier bei uns raus, so den ersten Berg hoch, kam ein anderer Fahrradfahrer vorgefahren, habe ich mir gedacht, oh, hängst du dich hinten dran, den Berg hoch, schön nicht übertrieben, aber hochgerollt und dann oben über die Kuppe und langsam ein bisschen schneller geworden, hat er 400 Meter Vorsprung gehabt. Das war wirklich so, Alter, wie hast du denn das jetzt gemacht? Boom, weg war er.
Ja. Tja.
So geht es.
So geht das. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja. Es ist ja echt schade, dass du nicht dabei bist diesmal. Also wirklich.
Ja, es ist traurig, aber was soll ich machen? Ich bin im Urlaub.
Ja. Ich habe jetzt eine Mail gekriegt von einem Veranstalter, wo wir in Lorsch, da haben wir, glaube ich, auch mal. Hast du, meine ich, auch
nee, in Lorsch war ich nicht dabei.
Nicht?
Nee.
War aber Christoph dabei. Da haben wir auf jeden Fall auch mal Sneakpot aufgenommen.
Okay.
Ja. Die machen am 16. August da ihren Wettkampf. Deswegen so. Gut, das ist wahrscheinlich beim Christoph in Ferien, da kann der nicht, aber für uns sind da die Ferien schon rum. Also nicht für uns, sondern für die Kinder, aber ja.
Ja. Dann habe ich ja ein neues Schulkind.
Oh ja.
Muss ich das erstmal so anbegleiten mit seinem Schuldings. Das wird auch wieder spannend.
Cool.
Aufregend. Ich muss jetzt auch demnächst, wo wir gerade bei Fahrrädern sind, mein Lastenrad zurückgeben.
Oh, ist die das Leasing, nee, wie heißt es?
Miet? Ja, das ist ja so ein Abo-Dingsi, aber dieses Abo hat trotzdem eine Maximallaufzeit.
Mhm.
Und dann endet das und dann muss ich das zurückgeben.
Und du kannst nicht rauskaufen oder irgendwas?
Rauskaufen könnte ich's, aber es ist jetzt nicht meine Traumkonfiguration. Es hat halt Kettenschaltung und ich mag keine Kettenschaltung. Aha. Und ich bin mit dieser Kettenschaltung, also ich habe gedacht, jetzt lasse ich mich mal wieder auf Kettenschaltung ein, nachdem ich ja privat, also mein eigenes Fahrrad ja Getriebeschaltung von Pinion fahre und davor auch so Enviolo, hier diese Stufenlose gefahren bin. Und ja, ich weiß, in der Enviolo frisst irgendwie 20% deiner Leistung einfach so irgendwo in ihren Eingeweiden und wandelt die da in Wärme um. Aber das ist bei so einem Elektrofahrrad ja auch immer so ein bisschen wurscht. Und so ein Riemen frisst wahrscheinlich auch 10% deiner Kraft. Und insofern ist eine Kettenschaltung wahrscheinlich eigentlich irgendwie geil, aber irgendwie, ich weiß, ich stehe mit Kettenschaltung irgendwie auf Kriegsfuß. Die machen immer irgendeine Scheiße mit mir. Die rasseln immer so und da hast du das Gefühl so, es gibt einen Gang, der sauber läuft, der ist irgendwo in der Mitte und da drunter schnarrt und da drüber schnarrt und dann hatte ich den Effekt, dass ich beim Runterschalten, also wenn du hinten auf die großen Ritzel gehst, ja, die Kette nach oben läuft, dass ich dann den Effekt hatte, wenn ich in den ganz leichtesten Gang geschaltet habe, dann ist die Kette innen von dem größten Ritzel runtergesprungen und hat sich in dem Zwischenraum zwischen Ritzel und Speichen irgendwie reingefräst. Und das ist halt bei einem Fahrrad passiert, von einem absoluten Premium-Hersteller, irgendwie 2 Wochen, nachdem ich es vom Händler weggefahren habe. Und nachdem das so gleich wieder in 2 Wochen, nachdem ich dieses Fahrrad übernommen habe, passiert ist, dachte ich so, diese Kettenschaltung und ich, wir werden in diesem Leben einfach keine Freunde mehr. Das ist, ich krieg da ein zu viel. Und insofern rauskaufen, das Fahrrad ist ansonsten toll, aber da muss eine Enviolo rein oder eine Roloff oder irgendwas, das muss mich in Ruhe lassen, ich kann das nicht. Und deshalb bin ich jetzt wieder an dem Punkt, mein Sohn kommt jetzt in die Schule und findet das im Moment auch noch sehr, sehr cool, mit dem Lastenrad in den Kindergarten gefahren zu werden und die Große habe ich ja auch oft mit dem Lastenrad in die Schule gefahren. Klar, die läuft jetzt manchmal alleine und manchmal nicht. Und manchmal hat sie ihr Cello dabei, dann fahre ich sie mit dem Auto, weil das Ding zu schleppen ist halt auch irgendwie fies, weil so ein Ding ist halt groß und den Ranzen hast du ja trotzdem noch dabei. Sie damit allein laufen zu lassen, ist ja auch irgendwie gemein. Insofern, es ist alles immer noch so eine Mischung von mal Auto, mal selber, mal kommt sie doch noch ins Lastenrad und der Kleine kommt auch ins Lastenrad. Irgendwie hätte ich schon noch gern so für 1-2 Jahre eins. Und jetzt bin ich auch schon wieder am Gucken. Kann ich nicht noch so ein Folgeabo abschließen? Was gibt's jetzt bei denen? Und das Angebot finde ich aber gerade gar nicht so geil. Vielleicht kaufe ich doch irgendwas. Oder ach, ja, 1000 Fragezeichen.
Okay, naja.
Also, das Lastenrad-Papa-Dasein ist auch nicht so einfach. Ja. Wenn du dann überlegst, dass vielleicht willst du irgendwann mal einen Hund haben oder so, dann kannst du einen Hund auch da reinsetzen, wenn die Kinder da raus sind. Also es gibt ja so Hunde, die vom Körperbau eher nicht so geeignet sind, um neben dem Fahrrad herzujoggen oder zumindest nicht so lange. Sie vielleicht auch lieber da vorne drin sitzen wollen. Klar, es gibt auch Hundeanhänger, die da ein normales Fahrrad machen kannst, aber ein Anhänger ist halt auch immer so ein, musst du dann auch wieder erstmal aus dem Keller rausschleppen und dann anschließen und dran machen und separat anschließen, wenn du irgendwo ankommst und so. Das ist ja auch immer alles Aufwand. Ja. So ein Lastenrad ist im Alltag schon irgendwie draufsetzen, fahren, ankommen, anschließen, so verhält sich wie ein ganz normales Fahrrad. Ist enorm, enorm unkompliziert, aber gleichzeitig wahnsinnig praktisch. Ja, also alles ungelegte Eier, aber so Gedanken, auf denen ich gerade rumdenke, was das Thema Fahrrad angeht. Aber ich bin sehr gespannt auf dein Geschoss. Ich will ja auch mal eine Runde um den Block fahren mit.
Ja.
Hast du schon mal auf sowas gesessen? Hast du Angst, dass diese nach vorn gebeugte Sitz, also das ist ja schon so eine Sitzposition, die sehr viel aggressiver nach vorne geneigt ist.
Mein aktuelles Fahrrad ist ja auch so eingestellt.
Ah, okay.
Also wenn ich auf die Aerobars gehe, das ist ja auch so. Ich habe halt da nicht den Unterlenker und so dieses ganze Rennrad Dings, also um so ein Triathlon-Fahrrad sinnvoll zu bewegen, musst du halt gucken, dass du möglichst in dieser Position bist, in dieser Aero-Position. Das ist halt kein Fahrrad, um gemütlich von A nach B zu pendeln oder so langsam irgendwo hinzufahren, sondern das ist ein Sportgerät. Noch mehr als mein aktuelles Rennrad.
Ja, ich habe nur auch bei diesem Bikefit James, der hat sich da so ein bisschen drüber ausgelassen und hat gemeint, so diese Sitzposition auf so einem Triathlon-Fahrrad ist halt schon, sag mal, etwas fordernder für den Körper als, wie du sagst, ist halt ein Sportgerät für einen bestimmten Zweck.
Genau.
Und diese Rennräder sind im Zweifel etwas relaxter von ihrer Sitzposition. Und das wäre so ein Gedanke, den ich hätte, so, was, wenn ich das kaufe und dann feststelle, meine Güte, nach 30 Kilometern fühle ich mich auf einmal gar nicht mehr so wahnsinnig wohl. Und das war doch auf dem Rennrad nicht so, und das dann vielleicht zu bereuen oder so. Hast du da Bedenken oder hast du es mal ausprobiert oder?
Nee. Also, ja, halt in der Aero-Position von meinem aktuellen Fahrrad. Aha. Und also aktuell schaffe ich da auch keine 30 Kilometer drauf in der Aero-Position, aber zu Ironman-Zeiten oder so habe ich zumindest die Hälfte, würde ich mal sagen, unten geschafft. Aha. Und keine Ahnung, ob ich da jetzt wieder hintrainieren könnte. Ich glaube auch nicht, dass ich noch einen Ironman mache. Berühmte letzte Worte.
Oh je. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ich den Support nochmal durchhalte. Das war ja auch rasch.
Das war ja, das war absurd. Und man hat am Schluss nicht die Medaille und hier im Ziel angekommen und so.
Nee, man hat auch wenig Ausdauersport gemacht, aber man ist trotzdem
danach. 3 Tage kaputt. Ja. Jetzt habe ich mich selber.
Also du glaubst, dass du das hinkriegst, höre ich daraus.
Genau, ja. Oder im Zweifelsfall muss ich halt Oberlenker fahren. Also halt, es hat ja noch eine normale Fahrposition.
Ja.
Dann spart man zwar nicht die, weiß nicht, 30 Watt oder 50, was es einem bringt, aber ich komme ja trotzdem vorwärts.
Ja.
Und ja, wenn es gar nicht geht, weiß ich nicht, ist sicherlich auch irgendwie eine Rückabwicklung möglich.
Kaufe ich dir für 500 Euro ab, kein Thema.
nein.
Mist, ich musste es wenigstens versuchen.
Ja, guter Versuch.
Ja. Gut.
So, jetzt aber finale Zielkurve.
Finale Zielkurve sagt, dass wir jetzt noch einen Film für die nächste Woche brauchen. Und was? Der kommt jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder vom Christoph.
Das ist richtig, ja. Wir gehen zu Netflix und schauen dort einen Film, der erst ab Freitag läuft. Deswegen wirst du ihn noch nicht vorgeschlagen bekommen, vermutlich.
Warte mal, ich bin so gut wie da. Neu hinzugefügt.
Also kommt erst am Freitag, so.
Ja, nee, sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht.
Die Farben der Zeit.
Ah, sagt mir gar nichts. Die Farben der...
Französischer Film, glaube ich. Ja, Genre französisch, Komödie. Noch eine Komödie.
Ja. Ist Nicole authentisch so und herzergreifend.
Ja. Die Nachkommen einer Frau aus dem 19. Jahrhundert rekonstruieren das bewegte Leben ihrer Ahnen in Paris in der Belle Époque, indem sie ihr lange verlassenes Landhaus erkunden.
Aha.
Das könnte magisch, lustig werden.
Das ist ja, also der Text liest sich nicht so, als wäre das eine Komödie, aber okay. Die Schauspieler kenne ich jetzt auch nicht. Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen.
Ja.
Ja, da uns dazu nicht mehr viel einfällt, bleibt uns dann auch nichts anderes übrig, als die Sache jetzt hier quasi abzumoderieren. Ich würde sagen, wir haben aus einer sehr kurzen Themenliste noch eine sehr lange Sendung gemacht. Wie das wieder passiert ist, ist anybody's guess. Schaut euch mal eine Coverband live an, möchte, glaube ich, das Fazit dieser Sendung sein. Und One of Them Days, da kann man ein paar Mal lachen.
Ja,
ansonsten
schauen wir nächstes. Also ein paar Mal lachen klingt so negativ.
Da kann man ein paar Mal sehr herzhaft lachen.
Es macht schon wirklich Spaß. Schaut ihn euch an, lohnt sich. Wirklich.
Genau. Und kauft euch ein neues Fahrrad. Das Wetter wird jetzt wieder schön und schaltet nächste Woche. Nein, macht, was ihr für richtig haltet. Lasst uns von uns nicht voll quatschen. Genau. Und nächste Woche schauen wir, jetzt habe ich es schon wieder vergessen,
die Farben irgendwas
Französisches. Die Farben der Zeit, so hieß es richtig. Auf Netflix und besprechen dann vermutlich mit Christoph wieder zurück in dieser Sendung, nachdem er seine Arbeits- Horrorwochen hinter sich gebracht hat, hoffentlich. Ich habe noch nicht mit ihm geredet, aber es klingt jetzt so, als ob da ein Ende in Sicht sein wird. Besprechen wir das hier und ihr könnt euch uns dann hören. Das war die 916, glaube ich.
Ja, 916.
Auf sneakpod.de könnt ihr die Kommentare in der 916 dann entsprechend drunter schreiben und wir danken fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.